willkommen bei Liedkultur, 25. Folge, also kleines Jubiläum. Und ich sitze hier bei Metamate und der Gastgeber ist Fabrizio, der mit mir auch gleich sprechen wird. Und es sind noch ein paar andere illustre Gäste da, Uwe und Joel, aber die stellen sich alle nacheinander vor. Wir fangen an mit Fabrizio. Hallo Fabrizio.
Ja, hallo. Ja, ich bin der Fabrizio, eigentlich aus Brasilien und ich war schon hier. Ich sage etwas Persönliches und etwas, warum bin ich hier denn? Ich war in Deutschland von 94 bis 99 tätig bei der Beiersdorf AG, wo ich mit Marketing, internationales Marketing mich beschäftigt habe. Habe ein paar Patente gemacht, zwischen diese Tesa Power Strips und andere Produkte, die ich ganz gewöhnlich auf den Markt gebracht habe in ganz Europa und mit mehreren Tochtergesellschaften und anderen Unternehmen das gearbeitet habe. Und heute geht es um CC-Lizenz, wo ich dann mit dem Metamat und mit mir eine ganz andere Arbeitsweise mich vorstelle und darüber werden wir reden. Ich bin gespannt.
Ja, schön. Also da sehen wir auch schon das Thema. Also ich hatte das ja genannt Brause und Bier. Brauen mit CC-Lizenz als Titel. Brause, weil das doch ein bisschen ungewöhnliches Wort ist im deutschen Sprachraum. Obwohl das ja, bei den...
Ja. Ist bei mir im aktiven Wortschatz.
Ja, fast ist inzwischen täglich. Im aktiven Wortschatz, genau. Genau, seit der Hackerbrause ist das irgendwie ganz gängig. Ja, und Uwe, was hast du mit Brause und Bier zu tun?
Ja, ich mache seit über 11 Jahren Premium, das Projekt. Premium Cola war der Zünder, dann gibt es ein Premium Bier und es gibt auch Premium Kaffees. Und das läuft von Anfang an unter einer sehr weitreichenden Transparenzidee und auch einer Mitbestimmungsidee. Wir machen alles im Konsens mit allen Beteiligten. Und im Moment sind das 1560 beteiligte Unternehmen, mit denen wir das im Konsens machen. Das ist also schon eine große Menge an Leuten und einige 10.000 Endkunden. Also wir haben letztes Jahr knapp 1 Million Flaschen bewegt. Mhm. Und parallel habe ich 7 anderen Getränken bei der Gründung geholfen, die es alle noch gibt. Und begleite weitere 4 so ein bisschen bei ihren Schritten. Und habe so ein bisschen das Gefühl, oder da arbeite ich hin, dass ich mal so der Dienstleister oder Fachmann für faire Getränkewirtschaft werden will.
Mhm. Faire Getränkewirtschaft, was ist das? Kannst du da gleich mal was zu sagen?
Also bei Getränken ist es häufig so, dass die Endkunden nur das sehen, was wir eben greifen können, also das fertige Produkt. Aber bis es da ankommt bei den Leuten, muss sehr, sehr viel von sehr vielen Beteiligten gemacht werden. Und diese Zusammenhänge werden häufiger dem freien Markt einfach überlassen, weil der das ja schon irgendwie regelt. Das tut er auch, aber er tut es aus meiner Sicht nicht gut. Muss man sich nur mal einen Lkw-Fahrer anschauen, der regelmäßig übernächtigt und völlig risikoüberladen seine Touren machen muss, völlig fremdbestimmt arbeitet und unterbezahlt ist. Das ist so ein Aspekt, da gibt es ganz viele, wo man aus meiner Sicht eingreifen muss.
Ja, ja, klar. Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Ja, dann Jon.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also meine Verbindung zu Brause und CC-Lizenzen sind irgendwie, kommen aus 2 Richtungen. Die eine ist, ich bin ja sowas wie ein Brause-Fanboy. Also ich trinke ganz gerne koffeinhaltige Erfrischungsgetränke und halte das auch für einen integralen Bestandteil der Softwareentwicklung, weswegen wir dann halt den Begriff Hackerbrause ein bisschen nach vorne gepusht haben. Erfunden haben wir ihn nicht, der war irgendwie schon in der Luft, aber irgendwann habe ich mit dem Sebastian Vollenhals, der auch jetzt hier in Berlin wohnt, einen Blog gestartet und dann haben wir mit der wunderbaren Katrin Ganz zusammen dann auch ein Buch bei O'Reilly geschrieben über Hackerbrause.
Genau.
Um die ganze Kultur, um ja Koffein und Nerdsein ein bisschen aufzubereiten. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich auch arbeite bei Wikimedia Deutschland in einem sehr interessanten Softwareprojekt und dort auch dann täglich eigentlich mit CC-lizenzierten Sachen zu tun habe, mit Streitfällen, um was darf wie offen sein und so. Das Ganze jetzt zusammenzubringen, ist ja ist einfach so zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen, dann halt auch mal in einem Podcast zu vertreten.
Genau, ja, das ist doch sehr schön. Wobei ich gleich an dich sozusagen die erste Frage stellen möchte. Wieso eigentlich CC-Lizenz bei Brause oder Getränken? Eigentlich sind doch CC-Lizenzen was für ja, Inhalte irgendwie, so Texte, Bilder, Medien, da denkt man doch zunächst mal dran. Und bei Getränken, ja, wieso da CC-Lizenz?
Also man könnte sowieso sagen, dass das, naja, wenn man jetzt ganz groß ausholen will und sagen will, hier, wir stehen vor einem Paradigmenwechsel, dass die Welt der Atome und die Welt der Bits nicht mehr auseinanderhaltbar sind, dann macht es auch Sinn, irgendwie greifbare Produkte halt mit einer CC-Lizenz auszustatten. Aber letztendlich ist das auch so, dass ich meine, diese CC-Lizenzen sind eine relativ junge Angelegenheit. Wir haben jetzt erst neulich irgendwie den 10. Geburtstag davon gefeiert und ursprünglich zum Beispiel ein bekanntes Ding, was unter CC-Lizenz läuft, nämlich die Wikipedia, die war gar nicht unter der CC-Lizenz, denn als sie gestartet haben, gab es das noch nicht. Das ist dann über einen sehr interessanten juristischen Hack erst unter CC-Lizenz gekommen. Also ursprünglich war das unter der GNU Free Documentation License alles und als es dann halt diese Lizenzen für Creative Commons Güter gab, ja, da wollte man gerne die Wikipedia dann auch dahin migrieren. Problem war halt, es war schon unter einer Lizenz und das einfach irgendwie umzustellen, war rechtlich so nicht möglich. Da ist man dann halt an die GNU-Organisation rangetreten und hat gesagt, können wir da nicht was? Ich meine, wir sind auch nicht irgendwer, wir sind die Wikipedia. Und da wurde tatsächlich dann eine Wikipedia-Klausel in der GNU-Free Documentation License eingeführt, dass für bestimmte Projekte, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens ein Lizenzwechsel möglich ist. Das haben sie dann halt auch gemacht und seitdem gibt's das alles unter der CC-Lizenz. Also die Idee, die freien Lizenzen, die es halt aus in der Softwarewelt gab, dann halt auf Kulturgüter zu übertragen, das war sowieso schon mit ein paar Stolpersteinen über, also versehen. Da jetzt dann den nächsten Schritt zu machen und zu sagen, wir müssen das jetzt auch für physikalische Objekte öffnen, finde ich einfach nur folgerichtig. Und es gibt halt ja Initiativen für Open Hardware. Warum soll es nicht auch sowas für Open Browser geben?
Mhm. Ja. Ja, Uwe, du hast ja, wenn du vor 10 Jahren angefangen hast, dann war ja auch, gab es ja CC-Lizenz auch nicht. Habt ihr da gar nicht nachgedacht über Lizenz oder wie seid ihr, wie habt ihr euch da verhalten?
Also angefangen hat das Projekt bei uns vor 13 Jahren mit einem Protest gegen eine heimliche Rezeptänderung, was wir auch nur gesehen haben, weil einfach der Geschmack anders war und das Koffein nicht mehr so wirkte. Das heißt, da war schon die Transparenz gar nicht mehr so gegeben. Und dann nach 2 Jahren Protest haben wir dann durch Zufall einen Produzenten in die Finger gekriegt, der das Rezept noch hatte. Haben es einfach gekapert, tatsächlich ohne nachzudenken und mussten dann 3 Jahre später eine Zutat ändern, um aus der Schusslinie zu kommen.
Bis heute. Wo war denn diese Rezeptänderung?
Bei Africola.
Ach so.
Ja, schon lange her, also das war der Zünder.
Ja, ich erinnere mich. Africola hatte mal, genau, und der schmeckte dann anders.
Ja. Genau. Und das hat mich gefuchst, aber weniger wegen dem Rezept an sich, sondern wegen dieser Heimlichkeit, dass du als Konsument einfach das vorgesetzt kriegst, was die sich insgeheim da ausgetüftelt haben. Und dann mussten wir nach 3 Jahren so Spaßprojekt, irgendwie paar tausend Flaschen, eine Zutat ändern, um aus der Schusslinie zu kommen, haben dann Apfelsäure gegen Phosphorsäure ersetzt. Und seitdem läuft das quasi unter einer eigenen Schiene. Aber es ist nach wie vor so, dass wir die Kernrezeptur nicht selber kennen, weil einfach da das Copyright drauf ist und da kommen wir nicht ran.
Also ihr wisst gar nicht, was ihr da macht?
Ja, kann man so ausdrücken. Wir stecken in den Abhängigkeiten der normalen Wirtschaftswelt. Da kann man leider nur bedingt raus. Das System hat an der Stelle Grenzen.
Also das interessiert mich jetzt. Also ihr bekommt da irgendeinen fertigen Sirup oder?
Genau, ein Sirup, der 1/4000stel vom fertigen Produkt ausmacht.
Aha.
Der wird dann mit Wasser, Zucker, Kohlensäure letztlich zur Cola. Bei unserer Vorgeschichte, die eben auf der Afri-Rezeptur aufsetzt, ist das so. Aber ist auch tatsächlich eine Sache, die mir bis heute nicht schmeckt und wo wir nach wie vor nach einem Weg suchen, da rauszukommen, ohne uns selber unkorrekt zu verhalten.
Also, das ist ja fast. Also das wusste ich gar nicht. Dass ihr gar nicht wisst, was ihr da macht. Also
was heißt nicht wissen? Also ihr werdet wahrscheinlich ein NDA unterschrieben haben oder so. Also im Zweifelsfall dürftet ihr das wahrscheinlich einsehen, aber ja.
Also mein Hauptpunkt ist, dass ich wissen will, wo die Zutaten herkommen. Die Kolanuss, Zimt und so weiter. Und das ist schon die Grenze, wo der Lieferant mir das nicht sagt. Und das ist bei einem so transparenzgetriebenen Projekt wie unserem, ist das natürlich schon extrem ärgerlich. Da bin ich ganz bei euch. Die Optionen sind jetzt, das heimlich nachzubauen, was nicht sehr korrekt wäre.
Reverse Engineering, nee, das ist korrekt, also das ist nicht sehr korrekt. Heimlich Reverse Engineering ist in Deutschland erlaubt. Und also das sollte immer mal verboten werden, aber das geht natürlich nicht.
Halte ich ein bisschen für schwierig, weil wir da dann aus meiner Sicht tatsächlich in eine Grauzone gehen, wo man ein Produkt, wo jemand anders sein Wissen manifestiert hat, von außen heimlich versuchen nachzubauen. Da bin ich nicht ganz so sicher, ob das 100% sauber wäre.
Was sagt der Software-Experte dazu?
Also von mir aus denke ich, dass das möglich wäre. Und das ist halt, ich meine, das ist der Grund, warum Reverse Engineering halt auch in Deutschland erlaubt sein soll, damit du halt irgendwie Interoperabilität herstellen kannst, damit du halt irgendwie eine alte Software, die du hast, dann wieder an neue Software anpassen kannst und dann als Verbraucher dann halt auch nicht irgendwie gekniffen bist. Also da gibt's irgendwie, glaube ich, rechtlich keine Sachen. Ob das irgendwie nett gegenüber den Leuten ist, die euch die ganze Zeit unterstützt haben, das ist dann aber eine Frage der Nettigkeit und nicht der Gesetze, ne?
Ja,
darum geht's mir aber auch. Also nur die Gesetze beachten, dann würde man auch nach den Methoden des freien Marktes arbeiten können und wäre sauber, und das sehe ich halt nicht so. Da muss man sich schon ein, zwei Fragen mehr stellen.
Ja. Aber wo wir schon bei Cola sind, bevor wir auf die Mate kommen, da kann uns natürlich dann Fabrizio nochmal helfen. Was ist eigentlich Cola jetzt mal so grob? Also brauchst du jetzt natürlich nicht genaue Grammangaben zu machen, zum Nachbauen, aber was ist da der besondere Geschmack oder du hast schon gesagt, Zimt und irgend so eine Nuss?
Cola-Nuss ist der Hauptbestandteil, dann ist Zimt mit dabei und dann noch eine ganze Reihe anderer vermeintlicher Kleinigkeiten. Zuckercouleur ist ein Faktor, also gerösteter Zucker, der dir für die Farbe sorgt. Das Ganze ist aber mengenmäßig ein kleiner Teil. Das sind bei uns rund 4/1000 der Gesamtrezeptur. Zucker ist ein wichtiger Geschmacksträger, Kohlensäure wirkt sich aus, das verwendete Wasser wirkt sich aus. Das ist sozusagen eine Gesamtkomposition, wenn man so will. Aber alle Cola-Rezepte sind da im Prinzip vergleichbar. Also da haben wir jetzt keinen wahnsinnigen Unterschied oder sowas. Das Verfahren ist überall ähnlich. Also das ist bei uns zumindest nicht der Kern dessen, worum es geht.
Ich meine, es geht hier um Produkte und so. Da kann man jetzt auch mal hemmungslos kommerziell sein. Ich mag die Premium-Cola, das ist einfach die Cola, die mir persönlich als Hackerbrause-Experte am besten schmeckt.
Habe ich noch nie getrunken.
Habe ich auch noch nie was gefunden, was da rankommt. Aber wenn wir dann irgendwie die großen kommerziellen Brausen oder sowas nehmen, da würde ich dann wirklich sagen, mittlerweile hat ja auch Afri-Cola wieder das Rezept dann nochmal geändert. Und so von den Mainstream-Colas ist das irgendwie auch die mir dann irgendwie ganz, ganz gut schmeckt. Und ist auch eine interessante Cola, weil sie auf mehreren Ebenen eine sehr deutsche Cola ist, finde ich. Würde man bei dem Namen gar nicht erwarten. Und bei dieser Palme, die da im Logo ist bei Afri-Cola. Aber tatsächlich, die meisten Leute, wenn sie halt auf Afri-Cola angesprochen werden, dann denken sie an diese wahnsinnig erfolgreiche Werbekampagne in den 70er Jahren mit Alles ist in Afri-Cola und Hippies, die rumtanzen und gleichzeitig halt auch noch diese Offenheit der damaligen Welt und so ein bisschen Anspielung, dass vielleicht noch mehr als nur Cola, Nuss und Zimt drin sein könnte mit dem Slogan der gute Rausch. Das lag halt auch damals so irgendwie in der Luft. Alle haben halt vielleicht Cola getrunken, aber dann nicht inhaliert oder so. Das ist das eine. Das ist halt diese freundliche Afri-Cola aus den 70er Jahren. Wenn man allerdings in der Geschichte da ein bisschen zurückgeht, dann ist halt bei Afri-Cola, es ist halt ein Produkt, was bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin auch ganz klar positioniert wurde, damals als die deutsche Cola im Gegensatz zum verjudeten Coca-Cola-Konzern. Also da hat ein Produkt halt auch über die Jahre wirklich eine Wandlung mitgemacht und hat eigentlich sozusagen die ganze Wandlung der Bundesrepublik Deutschland auch mitgemacht, sich direkt entnazifiziert nach dem Krieg und dann halt gleich in die Hippie-Studentenbewegung rübergegangen.
Das ist wirklich, und das hieß damals schon Afri-Cola?
Das hieß damals schon Afri-Cola, und wenn ich das richtig im Kopf habe, ist halt diese Palme, die im Logo von Afri-Cola ist, halt auch wirklich dann nach Deutsch-Süd-Westafrika nach diesem Logo halt gemacht. Also da haben wir dann noch die Kolonialgeschichte irgendwie da drin.
Das wusste ich gar nicht mehr. Also man lernt immer viel beim Podcasten. Aber dass das hier so eine ganz Meine Güte, ja.
Ja, und war immer irgendwie sowas relativ Besonderes. Also auch wenn es eine große kommerzielle Marke ist, gab es die nicht überall. Also ich glaube, da wo ich lange gewohnt habe, im Rheinland, da war das sehr vertreten, weil das ursprünglich aus Köln kam. Aber an anderen Stellen in Deutschland musste man dann auch richtig suchen, um die Afri-Cola zu finden. Und deswegen hatte sich da auch so ein bisschen ein Kult drum gebildet. Und ihr habt da richtig so eine Entführungsaktion gemacht, ne? So,
naja, nicht so ganz. Also wir haben dann schon den damaligen Inhaber mit so größeren Wasserpistolen bedroht, um zu erfahren, was dann da an der Rezeptänderung passiert ist. Aber man sieht das auch am Foto, der lacht sich da kaputt. Also das war jetzt alles im grünen Bereich.
Aha. Ja, das ist natürlich schon, ja. Und warum hat Afri-Cola dann das Rezept umgestellt? Die haben irgendwie im Hintergrund geforscht und haben gedacht, wenn wir das Rezept ändern, verkaufen wir mehr, oder?
Das war kurz vorher, gab es einen Wechsel. Also die Marke wurde von der Afri GmbH an die Mineralbrunnen AG übertragen. Mhm. Und das ist so ein sehr, sage ich mal, konservatives Unternehmen, die einfach dachten, jetzt haben wir da eine bekannte Marke, füllen wir was anderes rein, was massentauglicher ist, unterstelle ich zumindest mal, und verkaufen damit mehr.
Mhm.
Kann man ja auch so machen, rein formal, aber man hat eben den Kunden zu erzählen, dass da was geändert wurde, bin ich der Meinung.
Mhm. Ja.
Ich wollte noch was ergänzen, und zwar, um so ein bisschen meine Ehre in der Open-Source-Welt wieder zu retten, habe ich was mitgebracht. Wir legen alles offen, was wir offenlegen können, und gerade jetzt vor einer Stunde ist auf der Premium-Homepage das Rezept von Premium-Bier komplett offengelegt worden, weil wir das eben haben und können, weil der Brauer uns das auch erlaubt hat. Da sind zwei Versionen. Also wenn man auf die Seite geht, da ist dann Bier und da steht dann Herstellung.
Müssen wir verlinken?
Gibt es eine Kurzversion, wo der Brauer in zwei Seiten wirklich sein Verfahren auf Brausprech in Kurzform dargelegt hat. Und dann haben wir uns die Mühe gemacht und haben wirklich bis ins letzte Detail für vermeintliche Laien das aufgedröselt. Mit 8 Schritten und 26 Seiten in einem offenen Pad. Und jeder, der da was entdeckt, was ihm noch in Infos fehlt oder was er gern beisteuern kann, wäre ich ganz dankbar, weil dann haben wir da gemeinsam wirklich eine vollständige Rezeptur.
Mhm. Und wie kommt ihr jetzt zum Bier? Also ich meine, von Cola zum Bier?
Also gedanklicher Treiber waren insgesamt 7 Punkte. Ich nenne mal die beiden wichtigsten. Übertragen der Struktur auf ein anderes Projekt, um zu zeigen, dass das geht. Und ein gesellschaftlich heißes Eisen anfassen, um zu zeigen, wie wir gern anders damit umgehen würden.
Mhm.
Liegt ja jetzt nicht auf der Hand, dass man bei Cola den Kapitalismus reparieren kann. Genau das versuchen wir aber, ausgerechnet bei Cola.
Mhm.
Und bei Bier ist ganz klar Alkohol ein Thema. Ich bin ein Drogenhändler, wenn ich Bier verkaufe. Also muss ich mich dem stellen und vormachen, wie das anders sein soll, nämlich einen Teil der Umsätze in die Alkoholismusvorsorge abzweigen.
Ja.
Bin ich zwar immer noch ein Drogenhändler, aber habe zumindest mal vorgemacht, wie man damit anders umgehen kann.
Was mit dem Drogenhändler? Also wir haben auch Hörer in Bayern, die werden das nicht verstehen.
Aber das mit dem Kapitalismus reparieren finde ich eigentlich tatsächlich den spannendsten Aspekt bei Premium Cola, und dass dann das Rezept nicht irgendwie öffentlich ist, geschenkt. So ist es halt. Aber ja.
Ja, und wenn du sagst über den Kapitalismus, würde ich gerne eingreifen wegen der Rezeptur, wenn man zurückkommt. Es wäre doch schön, wenn Premium doch in Richtung eine eigene Rezeptur hat. Nicht über Rückengineering, sondern wilde Produkt, keine Monokultur, dass man selbst nicht an das Gleiche zu machen, sondern wirklich ein ganz anderes Produkt aus Premium Bio, Premium Wild oder ein ganz anderer Vorstellung, wo man wirklich transparent bis zum Baum zurückkommen könnte.
Wie das unsere Kunden finden, die seit 11 Jahren diesen Geschmack kennen, das wäre dann die zweite Frage.
Ihr könnt ja noch ein zweites Produkt machen.
Genau. Das ist leicht gesagt.
Das ist Premium Bio oder Premium, was man halt so.
Leicht gesagt, aber viel schwieriger getan.
Ja, klar. Natürlich. Das ist schon,
ich finde die Gedanken gut, Fabrizio, gar keine Frage. Wir haben dazu ja auch schon gesprochen. Aber das wirklich zu tun und das auch in lauffähig dann hinzukriegen, stabil, verfügbar, in ausreichender Menge, dass sich die Produktion trägt, das ist schon keine leichte Aufgabe. In Berlin ist es so, dass von 140 Getränkegründungen 3 überleben.
Mhm. Ja. Naja. Naja, aber es ist gerade die Zeit so. Also ich habe früher, also bis eigentlich so zu dieser Geschichte mit der Hackerbrause und so, habe ich nie was gehört von Getränke selber machen. Und jetzt irgendwie alle in meinem Umfeld beschäftigen sich mit Getränke selber machen oder trinken irgendwas Besonderes. Also das ist jetzt, glaube ich, so eine Welle. Also ich meine, wir haben ja, Jol und ich haben ja einen Podcast gemacht über Do-It-Yourself-Economy. Möglicherweise ist das noch ein viel größerer Punkt als nur Getränke. Aber bei Getränken ist es irgendwie so ja, offensichtlich irgendwie.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen überrascht, als auch diese komische Mate-Limonade da aus der bayerischen Provinz, die dann, also mittlerweile kannst du die halt an jeder U-Bahn-Station in Berlin im Automaten kaufen. Das finde ich halt verstörend fast schon, wie sehr sich die Club-Mate halt irgendwie reingebrannt hat.
Ja.
Und es ist noch nicht mal die leckerste Mate-Limonade. Nee,
lecker. Also jetzt trinke ich ja gerade hier, also wir wollen ja keine Schleichwerbung machen, aber jetzt haben wir schon jetzt müssen wir einfach, um das auszugleichen, weil wir jetzt schon die fränkische Mate, also das ist ja eigentlich keine Mate, sondern eine Mate-Brause. Also ich habe hier eine, die schmeckt mir sehr gut. Also muss ich echt sagen, Biozisch, weißt du. Also das ist schon mal nochmal ganz anderes, weil die schmeckt mir sogar besser als die Flower Power
Flora Power
Flora Power aus Hamburg.
Ja, wenn du mal was Besonderes erleben willst, und da war, glaube ich, dann der Uwe auch
was Besonderes, könnte man ja auch sagen, ein richtiges Mate.
Ja,
die sollten wir dann auf jeden Fall gleich nochmal trinken.
Ja. Wir haben das hier alles für die Hörer. Hier steht alles Mögliche auf dem Tisch. Da steht so ein traditionelles Mate-Gefäß. Da steht eine Flasche Premium-Cola, eine Flasche
Rio Mate.
Strong, ja, kenne ich auch nicht. Und eben dieses Biozisch. Also ich probiere mich noch durch heute.
Ja. Nee, ich glaube, da warst du auch dran beteiligt. Die ehemalige Zickzack-Mate, die jetzige Kolle-Mate, die finde ich irgendwie, ja.
Also es gibt, hoffentlich können wir das alles verlinken. Liebe Hörer, findet mir dieses alles, findet mir die Links.
Kolle-Mate ist halt, die heißen Kolle-Mate, weil sie halt kollektiv sich organisieren und war halt auch lange Zeit auf unserem Hacker-Brause-Blog so der Running Gag, von wegen, das ist Deutschlands schwerst zu kriegende Mate-Brause, weil irgendwie man musste in Dresden oder Dresden, ne? Beim Bruder von dem und dem unter der Ladentheke wird das dann manchmal, wenn wieder die Badewanne frei war zum Brauen und so, dann gab es die Zickzack-Mate und mittlerweile haben sie sich da richtig reingehängt und haben irgendwie eine eigene GmbH gegründet und du hast das, glaube ich, irgendwie mit begleitet oder sowas, ne?
Genau, das ist eins dieser 7 Projekte, bei denen ich gerne geholfen habe. Ich erinnere mich noch, vor 2 Jahren oder sowas habe ich tatsächlich die Produktionsstätte von den Zickzacks damals mir anschauen dürfen, wirklich in so einem mega fiesen Keller mit winziger Ausstattung, also wirklich do it yourself at its best.
Ja.
Und mittlerweile ist das eben durch das Teilen von Informationen und durch das Teilen von Kontakten auch möglich geworden, dass das eben ein professionelles Produkt ist. Das will nach wie vor nicht überall verkauft werden. Die setzen sich eine ganz klare regionale Grenze zum Beispiel.
Ja.
Aber sie machen 2 Dinge, die ich sehr zu schätzen weiß. Das erste ist, sie schreiben auf der Homepage, dass wir dabei geholfen haben. Das ist auch die einzige Gegenleistung. Da ist also keine finanzielle Beteiligung oder sowas mit drin, aber das reicht mir schon. Und das zweite ist, was leider nicht alle Getränkekollegen so beherzigen, sie teilen dann auch selber Informationen und Wissen, wenn mit ihnen 2 Jahre lang geteilt wurde.
Mhm. Ja, das ist natürlich wichtig. Ich meine, das Teilen macht man ja, damit das andere auch tun. Genau.
Ja, das fuchst mich immer wahnsinnig, wenn dann jemand 2 Jahre lang bekommt und dann selber nicht willens ist zu geben. Da könnte ich mich aufregen.
Mhm.
Mache ich dann auch, aber nicht hier.
Ja, nee, das kann schon sein.
So, da ist auch irgendwie so ein bisschen ja politisch oder zumindest die Welt nicht in einem schlechteren Zustand verlassen, als man sie vorgefunden hat, ist da auch so Programm. Also die wollen halt dann lieber auf irgendwelchen Festivals, Umweltläden, sonst was irgendwie verkaufen, als dass sie irgendwie sagen, ja, unser Ziel ist es, morgen bei Lidl zu stehen oder so.
Einer der Gründer ist zum Beispiel auch seit 9 Jahren oder so Premium-Kollektivist und sehr aktiver. Da hat das geklappt, das Gedankengut gemeinsam weiterzuentwickeln, sage ich mal so.
Genau. Ja, und fand ich auch schön bei so einer Dresdner Mate-Brause, wo dann so ein kleiner Igel ist, der dann Alerta, Alerta ruft. Also halt dann auch noch irgendwie, gerade für Dresden ist sowas auch wichtig, da dann so eine Aussage zu machen.
Mhm. Das müsstest du vielleicht ein bisschen erklären.
Achso, ja, der Ruf, der bei antifaschistischen Demonstrationen häufig Alerta, Alerta, Antifaschista und so weiter. Mhm. Gerade Dresden hat da ja vor ein paar Wochen dann auch nochmal diesen jährlichen Aufmarsch da bekommen, wo wo es einfach schön ist, wenn Leute sich dagegen positionieren.
Und der Igel?
Und das ist so ein einfach nur niedliches kleines Logo, was sie da haben.
Ach so, ja. Ja.
Eigentlich wollte ich jetzt sagen, dass wir den Fabrizio noch so selten gehört haben. Ja, jetzt rennt er raus.
Der holt jetzt wahrscheinlich irgendwelche Getränke, damit man eben auch den nötigen Koffeingehalt. Ah, schon wieder.
Kollemate.
Kollemate.
Ja. Ah. Ehemalige Zickzack.
Ah, da ist es auch drauf. Aber wir müssen da Fotos zu diesem Podcast veröffentlichen. Darf ich die auch kosten?
Ja, klar. Lass ich noch mal. Die schmeckt sehr fein. Die schmeckt irgendwie wie so ein, ich hatte auf Hackerbrause geschrieben, wie ein flaschenabgefüllter Sommermorgen.
Wahnsinn. Also wir müssen das wirklich hier fotografisch festhalten für den Podcast. Also es ist, also ich habe so gehört, ja, da gibt es jetzt mehrere, aber was für Ausmaße das annimmt, wirklich unglaublich. Also ich bin da schon sehr angetan davon. Ja, jetzt aber vielleicht mal ein bisschen was zur Geschichte der Mate. Vielleicht Fabrizio, wenn du mal was dazu sagen kannst, Bedeutung von Mate-Tee erstmal. Und das kommt ja nun aus deiner Heimat irgendwie. Ja,
kommt aus Heimat und genau aus meiner Kultur da. Und da gibt es eine schöne Geschichte, dass wo die Mate gebraucht wird. Bei den Indianern haben sie selbst nicht das Konzept von Eigentum. Sie leben in kleinen Gemeinden, wo alles verteilt wird. Hm. Und besonders dort trifft man jeden Abend und teilt man die Informationen. Hm. Man hat keine Schule und sowas. Man setzt sie um Feuer und erzählt über den Tag, über Philosophie. In dieser Gemeinde um die Feuer zirkuliert die Mate. Mhm. Und das ist schon in dem Sinne so ein Creative Commons Werkzeug, damit man sitzt und teilt das Wissen. Das ist so der Ursprung von Mate und der Nutzen davor. Mhm. Und da kommen diese Assentamento de Fogo, dann teilt man alles und der Mate geht von Hand zu Hand, wie in der Nordamerika, der Pfeife, der Friedenspfeife. So, das war damals bei den Indianern, kommt in die Europäer dann, haben das gelernt, schmeckt das gut, hilft bei Konzentration und das ist zu uns gekommen, aber besonders die Phänomene hier in Deutschland mit der Club Mate ist schon was ganz Besonderes, ist aber nicht mehr der einzige Landes oder so hip ist. Wir haben jetzt Mate sehr stark in Japan mit Coca-Cola. TV-Werbung ist sehr stark und ein ganz anderes Konzept. Der Claim ist aber gut. Eat, play, drink, mate. Diese Leute sind gut von Marketing, muss ich sagen. Sie haben das wirkliche Eat, drink, play, mate. Und so Mate kommt sehr stark dort jetzt drauf. Aber den Deutschen ist wirklich ein Phänomen hier, die Vielfalt von Martin, was wir hier bekannt, besondere Berlin.
Ja, und dann müssen wir nochmal, also jetzt sind wir ja, du bist ja dann auf die Brause gekommen. Das gibt es aber in Südamerika nicht, ne? Mate-Brause.
Gibt es nur frisch und ist fast wie ein Tabu. Ich bewundere, warum gibt es nicht? Gab es ein oder zwei Versuche, aber es nie stattgefunden, so dass durchgekommen wäre. Muss auch sagen, dass nach in Brasilien zumindest nach der Diktatur ist Coca-Cola in die American Dream sehr stark rein. Und da Coca-Cola, Fanta ist alles.
Ja. In Argentinien ist halt Mate-Tee auch wichtig und da hat man das nicht so übernommen mit dem mit der Coca-Cola. Da gibt es auch so eine gewisse Abneigung dagegen. Und ich kenne eine Reihe von Argentiniern aus beruflichen Gründen. Und dann habe ich denen mal die Clubmate gezeigt. Und dann waren sie, oh nein, ist das Brause? Nee. Und dann haben sie es halt gekostet und meinten, naja, aber das schmeckt doch gar nicht nach Mate. Ja, das ist halt der Unterschied. Also ich denke, auch, dass andere Mate mehr nach Mate sprechen. Obwohl ich jetzt gerade sagen muss, Kollemate schmeckt jetzt nicht so intensiv nach Mate.
Auch. Intensiv schmeckt also das ist schon mal gar nicht. Es also es schmeckt sehr,
sehr
fein.
Süß. Ich werde euch danach zu verkosten geben ein paar Rezepturen mit der wilde Mate und ich arbeite schon für ein paar Hersteller, wo kommt etwas auf den Markt jetzt mit richtiges Mate-Taste, die noch nicht bekannt ist. Aber das da dauert noch ein bisschen. Was man schon erkennen kann, ist in das Mia dann. Da ist schon ein richtiges Mate drin. Wer Mate kennt, wird dort etwas finden.
Ja, also Mir ist Mate Bier. Da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Ja. Also ein Crossover haben wir da auch noch. Aber bleiben wir erstmal nochmal bei der Mate. Also wir haben jetzt Tee und plötzlich wird daraus Brause. Da kannst du, glaube ich, was dazu sagen. Ne? Zumindest in eurem Buch war die Rede davon, wie das alles angefangen hat und dann auch nach Berlin gekommen ist.
Ja, das ist alles eine sehr verzwickt zu recherchierende Geschichte. Ich hoffe, wir haben das jetzt irgendwie dann in dem Buch endlich dann mal irgendwie hingekriegt. Aber also irgendjemand hat irgendwann mal beschlossen, dass es eine gute Idee ist, eine Mate-Brause herzustellen. Das muss irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen sein. Und das war in Köstritz. Also da, wo
Köstritz.
Ja, wo das Bier, das Köstritzer herkommt. Und da gab es auch eine Firma, Deutsche Mate Industrie GmbH, die das dann irgendwie versucht hat rauszubringen. Damals hieß das alles noch Sekt Bronte.
Wann war das nochmal?
Das war so Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und ein fränkischer Brauer hat das wohl auf einer Getränkemesse gesehen, dieses Produkt, was dann da in Ostdeutschland entstanden ist, hat sich das dann gekauft als Marke und als Rezept und so ist es dann nach Franken gekommen und über verschiedene Familienzusammenführungen, Käufe, sonst was, landete es dann am Schluss bei der Firma Loscher, die heute halt die Clubmate herstellt und die halt auch dann ja den Namen Clubmate anstatt Sekt Bronte dann da eingeführt hat. Und das war damals zu so einer Zeit, ja, 90er Jahre, wo sie dann beschlossen haben, sie müssen mal ein bisschen expandieren. Das war, ja, da war, was weiß ich, Techno irgendwie angesagt und durchfeiern und die Österreicher hatten ihr Red Bull und da hat dann die Clubmate sicherlich so irgendwie in so ein Vakuum reingestoßen. Das war das eine. Das andere war, dass es in Berlin damals eine sehr interessante Szene gab, die ja zum Teil befeuert wurde durch die Hausbesetzerszene oder sowas. Also wir müssen uns vorstellen, damals gab es halt es gab zwei deutsche Staaten, der eine ist pleite gegangen und dann gab es halt irgendwie relativ viele leerstehende Wohnungen, wo man dann irgendwie Schloss geknackt hat, Schutt weggeräumt, Soundsystem aufgestellt, fertig war der Techno-Club. Das ging auch eine Zeit lang einigermaßen geduldet so weiter, bis sich dann halt irgendwie der Rechtsstaat durchgesetzt hat und dann ganz, ganz später dann halt die Mieten auch viel, viel teurer wurden, sodass das alles nicht mehr akzeptabel war. Aber ja, zu der Zeit gab es halt relativ so kleine Clubs, die halt irgendwie noch nicht legal oder sonst was irgendwie vor sich hingewerkelt haben. Und es gab halt um diese Hausbesetzer, Kultur, sonst was, Szene herum, hat sich dann eine Firma bewegt, die da einen vollen Service für alles, was der Hausbesetzer heutzutage so braucht, geliefert hat, nämlich Kohlen fürs Heizen, Gips fürs Renovieren und Bier für die Partys, genau, KGB. Genau. Und da haben wir dann tatsächlich den Freko Over in Brandenburg ausfindig machen können, der sich damals darum gekümmert hat. Und da gab es, weil in Berlin ja sowieso niemand aus Berlin kommt, gab es dann wohl jemanden, der sagte, hier, bei uns daheim, da trinken wir immer Clubmate. Und so kam dann halt die Clubmate in diese Clubs, wurde dann halt beliefert, auch zum Teil mit so einem Eselskarren, der hier im Prenzlauer Berg irgendwie rumfuhr und Getränke ausgeliefert hat. Und da gab es halt, das ist da, wo die Hackerkultur dann wieder reinkam. Natürlich war das spannend, irgendwie, was damals alles so passiert ist. Und da gab es auch dann zur elektronischen Kultur, gab es Überschneidungen. Und dann hat man irgendwie dann mal diese komische Hausbesetzer-Club-Getränksache da probiert. Und nachdem es am Anfang irgendwie schrecklich schmeckte, war man dann nach zwei, drei Flaschen dann halt angefixt und musste das dann auch unbedingt haben.
Ja, klar. Naja, dann gab es ja noch den Club Forschung, ne?
Genau, Club Forschung,
dann
wo Clubmate halt wirklich erforscht wurde und wo dann ein berühmtes Getränk, das wirklich sehr, sehr maßgeblich dann war, erfunden wurde, der Chunk, also Clubmate plus Rum plus Zucker plus Limetten.
Und Chunk kommt eben aus Clubforschung?
Ja, das ist aber eine im Nachhinein hergestellte.
Ja, ist das wirklich im Nachhinein?
Das
war sehr naheliegend. Vor allen Dingen hat das auch noch so was Fränkisches. Weil die
ich würde ja sagen,
einen Zungenspitzen R sprechen. Und deshalb kommt das T da rein, weil nämlich R Also du kannst R nur hintereinander sprechen, wenn du ein Rachen-R sprichst. Wenn du ein Zungenspitzen-R sprichst, muss dann noch ein Verschlusslaut dazwischen kommen. Ne? Wie in Hendrik. Ne? Das ist eben hier auch so. Bei Fort, ich kenne leider das Zungenspitzen-R nicht so gut. Also Forschung, ne? Also es geht halt nicht. Ne? Also,
verstehe. Ja, ich würde ja sagen, wir könnten einfach diese Frage klären, indem wir den Artikel zu Chunk in der Wikipedia aufrufen, aber das ist leider nicht so einfach.
Ja.
Denn tatsächlich, also das war auch etwas, wo, wann war das, vor 3 Jahren oder so, wo man sich dann online auch ein bisschen sehr stark gekabbelt hat zwischen der Wikipedia-Gemeinde und der Hacker-Gemeinde.
Mehr als 3 Jahre, glaube ich. Aber gut, aber so ja.
Und abgesehen davon, dass dann halt irgendwie von einigen übereifrigen Admins halt wirklich mehr gelöscht wurde, als gedacht war, als es dann wirklich vorbei war, als der Artikel zu Chunk in der deutschsprachigen Wikipedia gelöscht wurde, das geht gar nicht. Das ist ein Angriff auf unsere kulturellen Werte. Genau,
da habe ich mich auch wirklich persönlich angegriffen gefühlt. Also das ist so ein Punkt, ich meine, den Artikel hatte ich auch da reingesetzt in die Wikipedia. Und also das war wirklich ein persönlicher Angriff. Das war auch so ein bisschen der Bruch bei mir mit der Wikipedia. Ja, da sieht man, wie schlimme Folgen das haben kann.
Ja, wir haben dann überlegt, weil das ja alles irgendwie nicht mit Quellen und so belegt worden ist mit dem Chunk, ja, dann müssen wir dann wahrscheinlich einfach mal ein Buch schreiben und können das dann als Quellen und Fußnoten in der Wikipedia einbringen. Also ich arbeite da schon dran, dass es irgendwann wieder diesen Chunk-Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia geben wird.
Ja, das hoffe ich sehr. Also würde mich dann wirklich freuen. Jetzt inzwischen weiß ich auch, wie die Kollemate schmeckt. An was die mich erinnert? Die erinnert an Prosecco, nur in alkoholfrei. Ja, irgendwie hat die so ein, weil das auch so ein ganz so ein perliger Geschmack ist. Also
es ist so eine Sommermate.
Ja,
passt aber auch jetzt zum Sonnenschein, der sich irgendwie.
Ja, es wird doch Frühling hier. Ich höre wieder ein Telefon. Nein. Also das ist so ein bisschen in Kurzform die Geschichte der Mate. Jetzt vielleicht kannst du noch mal was sagen über diese Mate in diesem Gefäß.
Ich werde dir etwas auch jetzt anbieten zu trinken und dafür werde ich 2 Regeln sagen. Aha. Die erste musst du folgen, die zweite nicht. Das sind frische Mate, wo hier ungefähr 80 Gramm Mate drin sind. Das reicht für 8 Liter mindestens. Mhm. Und das, damit man weiter trinkt, darf man nicht auf die Bombige anfassen. Das ist kein Cocktail. Muss so hier bleiben. Das heißt, halt man unten und trinke man gemeinsam. Mhm. Dann gebe ich das. Und die zweite Regel sollte man zu Ende trinken. Aber wenn das dir nicht passt, sagen wir gar nichts. Also muss man schlurpen am Ende, damit ihr den nächsten frische macht. Bekommt.
Ah.
Sag die böse Zunge, damit man nicht reinspuckt am End. Man nimmt den Schluck man richtig am End und dann ist vorbereitet für den nächsten dann.
Wie viel ist denn da jetzt in einem Schluck drin? Also
du musst nicht alles trinken, das ist so, nein, ist eine richtige Mate, so ist ein Cup ist da drin, so sage ich 100 ml. So,
oder 50. Wenn du noch mal sagst, wie das Gefäß heißt?
Kuya. Mhm. Aber eigentlich, das der Name der Gefäß heißt Mate.
Genau.
Jeder nennt das Mate aus der Ilex paraguayensis. Das eigentlich ist ein Kraut, die häufig bei Mate benutzt wird. Aber in Bolivien trinkt man Mate Coca. Das der Gefäß heißt Mate und man kann mit jedem Kräuter machen. Konnte man in Deutschland Mate Brennnessel trinken. Oder Mate Johanniskraut. Es ist so, dass die Hauptkraut zu Yerba Mate genannt worden ist. Und aus dem Gefäß bekam der Name das Kraut dann.
Ah ja.
Das eigentlich, du hast ein Mate in der Hand und konnte man eine Mate Cola trinken, wo man Cola Nuss hier hätte.
Ja.
Und so ist das. Ja, was da drin ist, eine Mate, die auch keine argentinische Mate ist, ist eine wilde gepflückte Mate im Februar 2013. Das ist gerade 3-4 Wochen alt. Und das ist das richtige Geräusch. Und
da kann man trinken. Also.
Und so auf dem Weise hier kann man immer weiter fühlen und geht weiter in den Kreis dann. Und das gehört dann in diese Ritualen zu austauschen, dass eine spricht und die andere trinkt. Das ist so schon ein demokratisches Verfahren dann, so eine Kommunikation.
Aha. Also und dieser Rüssel da dran, durch dem, also was aus wie ein metallischer Strohhalm?
Das ist eine europäische Erfindung dann. Die Indianer hat aus Bambu getrunken.
Aha.
Und die Europäer sind dahin gegangen und haben
das heißt
Bombige in Spanisch, Bomba in Portugiesisch.
Aha. Und also das kann ich schreiben, während ich das andere nicht, wie hieß das Gefäß?
Mate.
Mate.
Das Gefäß. Achso, Mate. Das hat es aber vorhin noch ein anderes Wort.
Kuia. C-U-I-A. Das ist der originale Name.
C-U-I-A.
Ich glaube, das ist aber nur dieser ausgehöhlte Kürbis dann, ne?
Genau.
Und wir haben hier so eine Keramikmate.
Genau, diese Keramik ist dafür, damit man den Geschmack des Mates nicht verändert. Wenn man auch eine Kürbis trinkt, hat einen besonderen Wohlgeschmack.
Ah, ja.
Das wäre, wie man Wein oder ein gutes Bier in Holz behaltet. Der gute Mate kommt auf diese Kürbis, aber man schmeckt den Kürbis dann. Da wir hier jetzt Mate verkosten, sollen wir auf Keramik rangehen, damit die ganze reine Mate.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich dann, man will ja wirklich wissen, wie es schmeckt. Ich finde es übrigens interessant. Also ich habe schon mal probeweise Mate-Tee aus dem Teebeutel getrunken. Hat überhaupt keine Ähnlichkeit im Geschmack mit diesem. Nee.
Das muss ich sagen. Jetzt diese Mate ist wild. Alle anderen Mate auf dem Markt sind Monokultur. Mhm. Und die wächst unter die Sonne. Und so eine besondere Art von Bäumen da drin, mit kleineren Blättern, die sehr robust, sehr stark sind, aber sehr bitter. Die Mate, die wir hier gerade trinken, ist so etwas zärtlicher und davon milde.
Mhm. Und es ist eine grüne Mate, das heißt, sie ist nicht geröstet.
Er ist nicht getoastet.
Ja.
Das ist schon eine andere. Die Mate, die normalerweise kommt, ist toasted. Der kommt auch unterschiedlich. Das ist der Mate, die wir trinken, gerade 3 Wochen alt ist, 4 Wochen. Alle anderen Mate sind 1,5 Jahre, 2 Jahre alt auf dem Markt. Und da dieser Verälterungsprozess verändert was auch. Da ist schon ein großer Unterschied.
Und der Koffeingehalt ist wahrscheinlich sehr hoch.
Also
ich merke jedenfalls schon, aber ich habe auch schon zwei Pause getrunken.
Andere.
Ich merke schon wieder diesen Effekt.
Was sehr hoch hier ist, die Chlorophyll- und die Antioxidantwerte, die Koffeine nicht. Ich sagen so, dass von der Menge ist ungefähr ein Drittel Koffein, was du gerade getrunken hast, pro Schluck so von der Kräfte. Und dann haben wir, der Clubmat ist noch reine natürlich Koffein, aber wenn man Zulit-Mate oder diese Rio-Mate hier trinkt, da ist zusätzlich Koffein drauf, muss man achten, dass alle diese zusätzliche Koffein kommt aus der Koffeinierung von Kaffee. Mhm. Eigentlich keine Mate oder keine Theobromine-Wirkung dabei.
Ah, ja.
Das trinkt man eigentlich die Koffein von Kaffee da drin.
Mhm.
Und das ist vielleicht kann die Jole ein bisschen sagen oder der.
Ja, ja, kann dazu sicher auch was sagen.
Höflich teilweise widersprechen, also das wenigste Koffein in Koffein zugesetzten Getränken kommt aus dem entkoffeinierten Kaffee. Das liegt einfach daran, dass in Deutschland sehr wenig entkoffeinierter Kaffee getrunken wird und auch sonst auf der Welt. Das heißt, Koffein in größeren Getränken, was zugesetzt wird, ist einfach in der Regel chemisch hergestellt. Das hat mit Natur nichts zu tun. Ist zwar das gleiche Endprodukt, aber ich weiß es deswegen sehr genau, weil wir sehr lange gebraucht haben, um überhaupt einen Lieferanten zu finden, der bereit war, uns mit Koffein aus entkümmelten Kaffee zu versorgen. Das ist also gar nicht so leicht. Und wenn man jetzt größer wäre, dann kommt man da einfach nicht ran.
Das ist auch etwas, was wir in unserem Buch falsch dargestellt haben und was wir in der nächsten Auflage korrigieren werden. Da hast du uns, glaube ich, damals darauf hingewiesen, dass das gar nicht so ist, dass aus entkoffeinierten Kaffee das meiste Koffein in Getränken herkommt.
Aus dem Buch habe ich gelernt. Denn jetzt kommt das. Aber gibt es auch etwas, es bleibt gleich auf der Koffein künstlich, ist auch keine Theobromin drin. Ist das richtig? Ja. Was in der Mate natürlich ist, ist die gleiche Substanz, die man im Kakao findet. Diese glücklich machende.
Ja, ja.
Und da findet man am höchsten in der Natur den Kakao, am zweitesten in Mate.
Mhm.
Und gar nicht so kaum im Kaffee. Und ich vermute, denn die künstliche Koffein hat das dann auch nicht, die Theobromin drin.
Mhm.
Und das kriegt man nur bei Mate dann. Oder Kakao.
Ja, Theobromin ist halt genau das, was uns irgendwie glücklich macht. Bei der Schokolade
ist es
sehr stark.
Ja.
Also ich meine, der Name ist halt schon Programm, Götterspeise, Theobromin.
Mhm.
Und
wird auch aber ein bisschen aphrodisierke gesehen.
Ja, gut.
Wenn man selbst
glücklich ist, dann klappt das wahrscheinlich auch mit dem Sex besser, das ist klar. das muss ich jetzt gleich mal aufschreiben. Also Theobromin.
Genau. In Schokolade und in Mate gibt es das halt sehr stark drin.
Ja, bei Schokolade kennt man den Effekt ja auch sehr gut. Ansonsten bei Getränken, glaube ich, weniger.
Genau, und darauf spielt die Coca-Cola in Japan, dass sie gerade auf diese glückliche Mate und Mate
Spiel
machen dann. Ne?
Da sind wir eigentlich gleich wieder beim Lieblingsthema. Was der Fabrizio nämlich auch macht, ist, sich nochmal zu verdeutlichen, dass manche Produkte uns glücklich machen, aber dass die Wirtschaft uns und den ganzen Planeten sehr unglücklich machen kann.
Ja.
Und es bringt nicht viel, bin ich der Meinung, wenn ein Produkt die Rezeptur Open Source offenlegt und dann ganz normal im Kapitalismus mitspielt. Das ist irgendwie nicht der richtige Weg, sondern da müssen Kalkulationen, Herkunft von Zutaten, Behandlung der Lieferanten, ja. Arbeitsweise muss mit offengelegt werden. Und da gibt es nur sehr wenige, die das tun, weil das auch nicht ganz ungefährlich ist. Mhm. Aber das macht der Fabrizio auch und hat sich sogar ein Siegel dazu ausgedacht.
Ja,
das ist die Probleme bei der Mate. Wir ernten wilde Mate und ich wollte Fairtrade haben. Ne? Mhm. Dann fragen wir, was für einen Dünger benutzt du? Und sage, keine Dünger, es ist wild. Mhm. Was ist Pestizide? Keine Pestizide, es ist wild. Woher kommt das Wasser? Aus dem Regen. Ich kriege kein Wasser. Was machst du mit den Resten des Wassers? Keine Wasser. Mit der Weltkooperative arbeitet ihr? Mhm. Keine. Wir sind eigene. Wir machen das selbst. Kleine und Salis über Google Earth kann man verfolgen, wo sind die Bäume und kann man sehen, die ganze Preistafel ist alles transparent. Na, dann können wir nichts machen, weil ihr nicht in eine Kooperative eingegliedert seid. Mhm. Bio. Könnt auch nicht. Bio gibt es keine Verordnung für wilde Produkte in Brasilien. Mhm. Dann kann ich auch nicht. Daher haben wir auf den Mia-Flasche dann Fair Trust geschrieben.
Aha.
Die mittlerweile jetzt bei Litmate auf ihre Crowdfunding geschrieben ist, das Fair Trust Konzept. Fernopol in Berlin hat auch jetzt ein Crowdfunding abgeschlossen, wo sie auch bewerben, Fairtrust-Zertifizierung.
Mhm.
Ich weiß es nicht, möchte nicht aus dem Fenster lehnen, aber wir waren der Erste, die Fairtrust auf eine Flasche geschrieben haben. Mhm. Und geschrieben Transparency Guarantee. Alle Informationen sind ins Netz zu sehen. Und da kommt ihr dann, glaube ich, was ergänzen,
ja. Uwe. Ich habe doch nur aufgezeigt, ich wollte euch gar nicht unterbrechen.
Nee, aber das war jetzt gerade der richtige Punkt vielleicht.
Ich glaube, dass Fabrizio sich da an Premium schon etwas orientiert hat, sagt er zumindest. Aber ich glaube nicht, dass 100% aller Informationen transparent gemacht werden können. Wir haben diesen Anspruch auch gehabt von Anfang an, haben festgestellt, das geht gar nicht. Erstens, weil der Wettbewerb manchmal doch nicht so nett ist, wie man selber gerne hätte. Das heißt, da werden Informationen schon auch genutzt und gegen einen verwendet. Muss man also aufpassen, dass man sich nicht zu sehr angreifbar macht. Die ersten Jahre hatten wir zum Beispiel unsere Kundenliste nicht öffentlich, weil wir einfach gesehen haben, wenn wir das machen, dann kommen die Mitbewerber und laufen das der Reihe nach ab.
Mhm.
Und die entscheidendere Grenze ist aus meiner Sicht der Schutz von wirklich persönlichen Daten. Wenn man vollständig transparent macht, was jede Person verdient, dann möchte das diese Person vielleicht gar nicht. Oder wenn man einen Fehler transparent macht und jemand hat ein Drogenproblem und man kommuniziert auch das, dann ist das ganz klar eine Überschreitung der persönlichen Datenschutzinteressen. Da muss man also auch wieder abwägen. Zwar sehr spät und maximal transparent, aber 100% haben wir auch gelernt, ist so gar nicht machbar.
Okay, danke Uwe. Ich inspiriere mich sehr bei Prima und Uwe hilft uns auch von Anfang. Die Sache Transparenz bei uns ist, alle Fragen werden beantwortet.
Mhm.
So weit wie möglich. Es kommt da. Erstaunlicherweise nicht so viel. Aber die Schutz oder die Gefahr, das fangen jetzt bei mir zu erleben, wo wir Forschung, Labor und viel investiert haben und wir legen eine Rezeptur ins Netz, wo ich sehe schon, woher das geht das. Zum Freude ist, dass ich, weil sie lernen, dass diese Blogosphäre oder die Nerd-Community nicht bei uns anhaltet. Die Brauer sind sehr verbunden. Sie haben auch eigene Blogger. Sie sind auch verbunden, wenn etwas schief läuft, läuft ganz schnell rum. Mhm. Und da finde ich schon eine Rückendeckung, gerade im Moment, wenn wir offen gehen und mit einem neuen, deswegen auf das Thema jetzt, Creative Commons Produkt, wo jeder herstellen könnte, ich fange an zu spüren, dass doch die Leute Achtung, Respekt und gerne Informationen geben, aber bis jetzt fühle ich, dass sie sehen, dass fair gehandelt wird.
Mhm.
Aber das ist wirklich für mich das Kernthema von meiner Frage, wohin geht diese Reise, wo man ein Produkt stellt und eine Marke hat, die an Creative Commons und Internet sie anbietet, mit der ganzen Information, das heißt, darf die jeder das mitmachen, darf der nicht, wo ist das CC Non-Commercial drin und vielleicht kann die Jola ein bisschen diese Palette öffnen von uns und sagen, wo sind die Bereiche, die gerade kommen könnten.
Naja, das ist tatsächlich so, also das ist sozusagen die schwierige und problematische Seite von dieser ganzen Offenheitsbewegung. Also theoretisch klingt das ja erstmal toll. Wir wollen, dass alle Menschen gut sind und wir wollen, dass alles allen Menschen zur Verfügung steht. Und ich denke auch, dass dieser Lizenzbaukasten, den man da hat mit Creative Commons, dass das schon irgendwie das Beste ist, womit wir im Moment arbeiten können. Weil die Idee halt einfach ist, ich muss nicht nachfragen, ich muss nicht verhandeln, ich muss keine Sonderverträge mit dem Urheber ausmachen, sondern ich bekomme einfach von Anfang an gesagt, was ich damit machen darf und kann dann einfach auch loslegen. Und das ist wirklich Teil dieser Allmende, um dieses schöne Wort da, dieses alte Wort mal zu benutzen. Also es ist genau wie die Mateflasche, die rumgereicht wird und so, wo ich jetzt auch irgendwie, wenn ich das von dir bekomme, nicht erstmal einen Vertrag unterschreiben muss über temporäres Eigentum an dieser Mateflasche oder sowas, sondern es wird einfach rumgereicht, weil man sich drüber geeinigt hat. Natürlich ist das alles nicht irgendwie komplett unproblematisch. Also es gibt bei diesem Creative Commons Lizenzpaket gibt's halt eine Möglichkeit, auch noch das als Non-Commercial zu taggen. Also oft sieht man dann CC BY SA NC, solche komischen Abkürzungen. Also BY heißt, dass man einfach nur den Urheber immer nennen muss. Selbst das scheint einige Leute mental zu überfordern. Und dann SA ist halt Share Alike. Also wenn ich das jetzt schon irgendwie frei bekommen habe, dann darf ich nicht sagen, hier, das ist jetzt aber dann mit meinem Trademark behaftet. Also wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, per CC das mir zu machen, dann kann ich nicht irgendwie sagen, ja, und das ist irgendwie meine eingetragene Marke, das mir. Das habe ich mir zwar aus dem Internet geklaut, aber jetzt gehört es mir. Das Kniffligste ist dann halt dieses NC, was ursprünglich mal gedacht war, so, wenn ein Fotograf ein schönes Foto macht und sagt, das ist jetzt unter einer Non-Commercial License verfügbar, dann soll ja die Zeitung oder das Medium oder sowas, wo das dann abgedruckt wird und die damit mit diesem Foto Geld machen, die sollen mich dann auch entweder dran beteiligen und mit mir Kontakt aufnehmen oder sie sollen es halt gar nicht machen, also sie sollen es nicht weiterverkaufen. Das klingt alles irgendwie sehr, sehr einleuchtend und einfach, ist aber in der Praxis halt echt schwierig, weil wo fängt das mit dem Non-Commercial an? Also letztendlich ist jeder Journalist da halt auch irgendwie kommerziell unterwegs. Also es gab vor zwei Wochen oder sowas vom Ole Reismann, der bei Spiegel Online, Netzwelt, ein großer Fan von allem ist, was mit Hackerbrowsen zu tun hat, gab es eine Bilderstrecke mit 23 Bildern zum Thema Mate, wo halt wirklich auch alles, was wir irgendwie lieben in dem Bereich da drin war, fing an mit der Mate-Ernte und da waren auch Fotos von dir, glaube ich, Fabrizio, dabei und halt alle Brausen, die es im Moment gab. Und da waren halt auch Bilder dabei, die mit CC Non-Commercial getaggt waren. Und da fragt man sich jetzt schon, ist das irgendwie eine Berichterstattung und deswegen unkommerziell? Oder ist es eingebunden in Spiegel Online mit diesen schrecklichen Ads da an den Seiten und ist es damit dann Teil eines kommerziellen Produkts? Es ist einfach echt zu knifflig und zum Teil verhindert es auch einfach irgendwie aktiv das Teilen von dem gemeinsamen Schatz, den wir haben. Vor ein paar Tagen hat die Bundesregierung ein Datenportal geöffnet, wo sie halt alle Daten, die bei der Regierung so anfallen, statistische Daten etc., ins Netz stellen wollen. Und leider haben sie nicht auf die Open Data Community gehört oder halt das Schreien dort sehr effektiv ignoriert und haben halt auch eine Non-Commercial-Lizenz für diese Daten dabei, was ich halt für extrem problematisch halte. Für fertige Werke ist das irgendwie noch argumentierbar, so, ich möchte nicht, dass mein schönes Foto dann jetzt verkauft wird. Für Daten, die halt irgendwie, ja, eigentlich an sich einfach nur umgemangelt werden und dann in ganz verschiedene Arten von Aufbereitungen fließen, ist so eine Non-Commercial License eigentlich Gift, weil du nie wirklich weißt, wo diese Kette der Verwertung dann irgendwie zu Ende ist und ob dazwischen vielleicht irgendjemand ist, der auch noch damit Geld verdient, auch wenn am Schluss dann doch noch was Gutes für die Welt dabei rauskommt. Also das ist alles sehr, sehr problematisch. Und das letzte Beispiel, wo ich gesehen habe, dass CC-Lizenzen, so sehr ich sie liebe, manchmal einfach auch irgendwie Probleme mit sich rumtragen. Das ist eine ganz schreckliche Internetseite, die jetzt, glaube ich, auch irgendwie zu Recht einen auf den Deckel bekommen hat und abgeschaltet wurde. Das war cut.net, also so ein Hetzportal von katholischen Extremisten, wo vor Kreuznet, genau, Entschuldigung, Kreuznet, wo dann zum Tod von diesem Komiker Dirk Bach dann stand, jetzt brennt er in der Homo-Hölle, und die Bilder, die daneben waren, waren halt alle CC-lizenziert. Das war alles von Commons, Wikimedia runtergezogen, und darunter stand dann der Urheber dieses Bildes. Also du hattest diesen Hassartikel, der wirklich schlimm war, und daneben stand ein Foto, korrekt lizenziert, korrekt mit der Attribution von deinem Namen, und du warst in direkter Zusammenhang mit wirklich etwas ganz, ganz Widerlichem, und du konntest nichts dagegen tun, denn die Lizenz war korrekt angewendet.
Also Uwe möchte was sagen, aber ich wollte noch eben ergänzen, kannst du noch sagen? Achso, er hatte, gavdata.de hat der Chat schon gefunden. Alles klar, danke.
Uwe. Ja, ich habe ja nur aufgezeigt hier. Ich wollte nur ergänzen, also ich teile die Sorgen, dass Teilen von Daten, Informationen auch riskant sein kann. Wobei Wissen heißt noch lange nicht können. Da wird dem Wissen auch was anzufangen, das auch anwenden zu können. Aber wenn ich so an unsere Geschichte zurückdenke, über 11 Jahre, wir hatten 2 Leute, die dieses System von innen heraus versucht haben zu missbrauchen. Das ist wirklich eine extrem geringe Idiotenquote. Und wenn ich so ab und zu mal mit Händlern von uns Stress habe, weil sie dann doch in Gebieten von anderen wildern und dieses gegenseitige Respektieren nicht beachten, das ist schon immer nervig. Aber insgesamt betrachtet ist das so viel komfortabler, um das mal mit Holgis Worten zu sagen, allein schon aus Komfortgründen sollte man dieses Teilen weitermachen und voranbringen, weil das furchtbar nervig und anstrengend ist, dauernd sich zu streiten und zu diskutieren und was auszufechten.
Verträge mit Konventionalstrafen.
Verträge. Also wir haben noch nie einen Rechtsstreit gehabt, und ich bin ja extrem froh drüber. Und ich glaube, insgesamt betrachtet ist dieser Ansatz menschlich einfach viel lohnender.
Ja, und vielleicht noch nicht nur aus Risiko zu sehen, aber riesige Vorteile für die Eskalierbarkeit, für das Geschäft als Businessmodell. Mhm. Vielleicht für Zuhörer, das nicht kennt, die Geschichte von mir, dass wir eine Rezeptur in Berlin letzten Januar gemacht haben, und gleich ein paar Monate danach wurde das in Belgien gebraut und dann in Brasilien. Heute gibt es in Berlin 3 mir, eine aus Bayern, eine aus Belgien, eine aus Berlin hergestellte. Und wir haben Anfragen also von Spanien, Schweiz, in die USA, in Japan, um das zu brauen. Das ist der Gedanke, dass dann mit einem Business-Konzept, die fair, transparent, man weltweit schnell einen Pakt haben kann. Ein kleiner Bereich, aber diese Wissen, die Open Transfer of Technologie, das für Wachstum auf Qualität angewendet werden kann. Das ist so ein Vorteil. Vielleicht bin ich noch sehr blauäugig, aber wenn ich mir erinnere, meine Zeit bei Beiersdorf, wo ich Patente gemacht habe und mit Tochtergesellschaft Produkt eingeführt hat, mit einem riesigen Marketing-Etat, das war ein Top-Down-Konzept. Und jetzt finde ich mich in einem Bereich, wo ich alle Partner in Augen-zu-Augen-Höhe spreche, und wir müssen zusammenhandeln, zusammenscheinen, die ganzen Preise, die Feasibility, ob das machbar ist oder nicht, ganz mühsam von vorne anfangen. Aber das hat so ein Potenzial auch für Schnelligkeit und was zu verändern. Das ist wirklich etwas in der Creative Commons, da bin ich total überzeugt.
Und das heißt im Prinzip, dass dein Geschäftsmodell nicht darauf beruht, dass du etwas weißt, was kein anderer weiß, also Ausschluss, sondern aus dem, was du kannst und was kein anderer kann, und mit dem gemeinsamen Wissen was anderes anfängst.
Genau.
Ja, es können auch andere können, nur tun es dann ja vielleicht nicht. Also ich denke, es ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade so in diesem Bereich. Wir haben ja hier es ja mit Sachen zu tun, die Leute, die von Leuten aufgenommen werden, sozusagen. Da möchte man eigentlich schon auch so eine gewisse Transparenz herstellen und ungefähr wissen, was man da zu sich nimmt. Also ich denke, in dem Bereich ist es ganz, ganz wichtig, dass da so eine gewisse Durchsichtigkeit ist. Und das heißt eben nicht, dass das jeder gleich nachmacht, ne? Und wenn, ist das eigentlich auch nicht unbedingt ein Schaden.
Ja, das kann auch ganz primitiv sein für mich als Verbraucher jetzt, ne? Also ich mag das mir, dieses
mit Mate
gebraute Bier mag ich ganz gerne. Und diese Berliner Variante von dem Mir finde ich auch okay, aber weil es halt irgendwie frei und Creative Commons war, gab es dann irgendwann auch eine belgische Mir-Variante, die ich sogar noch ein bisschen leckerer finde. Bin ich einer der wenigen, ich weiß, die meisten.
Ja, ich habe das auch mal probiert.
Die meisten mögen das Belgische. Aber ja, das wäre halt irgendwie was Fabrizio so in seiner Zeit wahrscheinlich gar nicht irgendwie aufgezogen hätte, jetzt noch eine Variante, noch eine Variante, noch eine Variante. Mhm. Aber für mich ist dann halt irgendwie ein direkter Mehrwert dabei rausgekommen.
Das gibt es eine lustige Geschichte davon, als der Brauer hier gekommen ist. Er ist von Hamburg gekommen und wollte mir mitmachen. Sagt, gerne, schauen wir das.
Ja, vielleicht fängst du vorne an. Erstmal, was ist mir und wie seid ihr darauf gekommen? Und dann kannst du die Geschichte erzählen.
Ja, wir waren vor ein bisschen mehr als ein Jahr, im Dezember 2011, hier hinter der Metamat in der Pirate Cave genannt, mit der Hedlamar Crew, und haben wir Mati und Bier getrunken und uns vorgestellt, was wäre der perfekte Ort für die Piraten, der perfekte Hafen. Mhm. Und da waren viele Vorstellungen, meistens Technik, aber jemand hatte gesagt, muss Mati da sein, und ein anderer hatte gesagt, muss Bier da sein. Und dann hatte der Malte gesagt, dann mir, müssen wir mir machen. Und das war ein Witz. Ich habe den Witz ernst und gerne genommen, und einen Monat später waren wir in einer Brauerei. Ich habe rausgetwittert, wer kann eine Brauerei? Und dann kommt sofort zwei Antworten, zwei Brauereien wurden empfohlen. Mhm. Nächsten Tag angerufen, Termin gemacht, und haben wir mehrere Sorten von Mate und Bier gemischt. Mhm. Und mit einem Offline-Liquid-Demokratische Verfahren, dass wir alle einen Zettel bekommen hatten, und jede Mischung musste Noten bekommen. Und die am meisten gewünschte Mischung wurde dann zum Brau gebracht mit einem kleinen Crowdfunding. Mhm. Gleich danach,
ja, dann Liquid Democracy finde ich halt besonders schön in diesem Zusammenhang.
Ja, genau. Dann kommt gleich danach, kommt dann die erste richtige Brau, und kommt dann die, das war damals wirklich eine Piratensache, LMV in Berlin. Und dann haben wir gedacht, wie können wir das machen, dass alle Leute, die Interesse haben, mitbestimmen können. Und das war die alte Probleme Liquid Democracy, mit oder ohne Name. Mhm. Wir geben dann den Eingang, und hat der Alex Molan gesagt, trinket, macht auf jede Flasche einen QR-Code, eine einzige Identität, damit wer das kauft, kann das was sagen. Mhm. Haben wir gemacht, 500 PDFs hergestellt, 500 drucken, und hat jede Flasche ihren eigenen QR-Code bekommen. Mhm. Ist rausgekommen, und haben wir dann dort, und der Programmer für Liquidizer hat das geschrieben, eine Mi-Instanz, eine Open-Data-Plattform, wo dann kommt eine Frage, soll man die Bank privatisieren? Sollen die deutschen Truppen auf Afghanistan weg oder so und so? Dass jeder da dürfte damals ihre eigene Frage auf die MIA-Plattform schreiben. Mhm. Und dann klar haben die Leute gesagt, wie viel Koffein soll da sein, wie viel Mate, wie viel dunkel oder helle, wie viel Kohlensäure, das dürfte man alles mitsagen, aber da kommt auch fremde Frage rein. Mhm. Das war sehr viel Spaß, hat es gelaufen und es funktionierte, und dann dachte ich, okay, wir machen das aber ernst, nicht mehr als Piratenprojekte, trennen wir das und geht so gewerblich, aber geht's aus Creative Commons License. Mhm. Und dann gleich danach kommt, das war ein Boom in der Presse dann, ne? Von Tagesshow, Fernsehen, alle große Zeitungen in Deutschland und auch Zeitungen im Ausland, haben so in Argentinien, Chile und USA, überall haben die Leute so Berichte in dpa und Reuters über das Mate Bier. Kommt dann die Frage, kommt jemand aus Hamburg, möchte das gerne mitmachen? Und das war der einzige Vertrag, das wir gemacht haben. Und dann war zum Glück der Uwe, hat das teilgenommen, habe gezeigt, Uwe, habe keine Erfahrung, schau mir das hier, was mache ich hier? Und der Vertrag war tatsächlich geschrieben, the rights, the only to, how, wie war das, Uwe? Only to us to brew beer for the next 10 Jahre. Mhm. Und da war mir nicht aufgefallen, das Wort only. Mhm. Dann habe ich dann gemacht, okay, alles richtig, aber und only habe ein Kreuz gemacht darauf und habe das zurückgeschickt. Und das war der erste Vertrag dann mit der Belgische. Und wo ich frage, weil es ist schon eine andere Generation, die Firma, die das macht, hoffentlich hören das auch, weil die versuchen, das alles zu erklären, aber ich glaube nicht, dass sie Creative Commons verstanden haben. Weil sie haben auf ihre Flasche Creative Commons geschrieben, aber wollen einen Exklusivitätsvertrag mit mir haben. Mhm. Und das war schwierig dann. Auf die nächste Brauerei jetzt, die in Bayern, die Rabe Brauerei, das haben viele Verträge ausgetauscht, aber über die E-Mail, aber am Ende keine Verträge unterschrieben. Das geht wirklich, weil sie von Prämien gelernt haben, dass wir eine der anderen unterstützen und gerne fair die anderen behandeln wollen. Und so ist mit der brasilianischen Brauerei auch. Und so entsteht etwas bei mir, das ist ein innovatives Produkt, Mate und Bier. Aber es ist etwas anderes. Jede Mir hat einen anderen Geschmack und soll da sein. Dass der Endverbraucher, glaube ich, kapiert das noch nicht. Aber wenn man ein Mir aus Bayern kriegt, ist anderer aus Belgien. Und soll so sein, dass man weiß, dass es lokal hergestellt wird, ist eine Marke mit manchen Ansprüchen Qualität. Aber der Geschmack soll der lokale Endverbraucher entscheiden.
Naja, beim Bier ist es ja auch so. Also ein bayerisches Bier schmeckt in der Regel anders als ein fränkisches Bier und das schmeckt wieder anders als ein norddeutsches Bier. Wobei man so Tendenzen hat, norddeutsche Biere sind meistens bitterer und so. Also so ein bisschen gibt's da schon Tendenzen, aber es schmeckt natürlich jedes anders. Und dann muss das natürlich bei mir auch so sein. Und wir sehen ja jetzt auch die verschiedenen Matebrausen schmecken ja komplett unterschiedlich. Also das könnten auch unterschiedliche Getränke sein. Also das ist wirklich, also der Unterschied zwischen der Kollemate und der Biozischmate sind schon enorm. Und Clubmate ist wieder ganz anders. Also
genau, aber das ganze Arbeit ist, das zu herzustellen und zu einem anderen Geschmack zu bringen. Und wenn man das Konzept für Creative Commons dann zu einem anderen Bereich übertragen, sagen wir in die Handy oder ein Telefon oder eine Marke, dass ich sage, das ganze Wissen ist hier, macht die aber lokal.
Ja.
Das könnte für Butter sein, könnte für Schokolade, für was anderes. Aber das bringt eine ganz andere Dynamik auf den Markt dann. Mhm. Ja. Wo das noch nicht fest ist, wie das laufen kann. Wir sagen wie Linux. Ich darf als Open Source Linux benutzen, darf ich aber nicht Linux nennen, oder? Wenn ich was verkaufe. Wie wäre das?
Doch, darf man, also ja. Darf man schon. Das ist zwar als Marke eingetragen von dieser
der Foundation, Name,
ja. Aber auch da nur um, ja. Aber es ist bei vielen Open Source Software ist dann halt tatsächlich so, wenn ihr jetzt irgendwie einen Fork macht und was völlig anderes, dann bitten wir euch auch einen anderen Namen zu wählen.
Ja.
Und so.
Okay.
Klar.
Und das wäre bei mir schon nicht mehr günstig, wenn jemand mir nehmen würde, etwas anderes machen und mit einem anderen Namen reinkommen. Ich glaube, die Brauevereine würden schon ein bisschen komisch anschauen. Ist das oder ist das nicht?
Naja, man kann sich ja vielleicht darauf verständigen, dass mir nicht der Name dieses einen Produkts ist, sondern mehr so ein Gattungsnamen als die Kombination von Bier und Mate eben. Und dann kann man sagen, gut, das ist jetzt eben, weiß ich nicht, Berlin-Bier, was weiß ich, Berlin-Mier, ne, Kindle-Mier oder was weiß ich, also irgendwie Premium-Mier, ne, dann eben verschiedene Arten von Mier eben mit einem anderen Namen.
Die Frage finde ich aber hochspannend, da beobachte ich den Ansatz von Fabrizio auch sehr genau. Das maximale Teilen und auch eine neue Kategorie erschaffen, finde ich sehr coole Schritte. Aber wo ist dann der Platz für Fabrizio in Zukunft? Wo ist sein Platz in diesem Netzwerk aus möglicherweise 20 verschiedenen Miers? Wo ist sein Beitrag dazu, von dem er dann leben kann? Das ist keine leichte Frage oder finde ich persönlich sehr schwer zu beantworten.
Ja, das ist eine interessante Frage, die immer wieder gestellt wird. Also, ja, man kann ja sagen, ist alles schlecht mit dem Teilen, hinterher bleibt man auf der Strecke.
Ja, also ist es für uns auch der spannende Moment, weil wir in der Anfang sind. Und etwas auch, mein Teil wäre dann in diesem schlechten Szenario, dass der Kleine erste wäre, aber was schädlich finden würde, wenn jemand mit anderen Unternehmenskultur rankommen würde. Und nicht die gleiche Transparenz und fair handeln machen würde, weil das würde einen Schaden zu mir zurückkommen. Sagen wir, eine Firma machen mir, benutzt aber eine Monokulturmatte. Die ganz viel Sorge vor der Tote von Indianer. Die Monokultur dort ist auch im Moment sehr stark wegen Soja und Zuckerhöhe für Ethanol. Und das ist ein riesiges Problem von den Indianern da. Dann verbinden mir dann mit einer korrekten Nutzung von Mate und Land in Brasilien. Mhm. Wenn jetzt jemand mir groß macht und mit der Monokultur Mate, was alle diese Browser hier benutzen, dann möchte ich nicht. Und dann möchte ich nicht, dass meine mir dann so gesehen wird, dass noch ein Getränk, die dort von Südamerika Massenware nach Europa importiert.
Das ist der Grund, warum ich darauf achte, dass Premium immer noch sowas wie ein Last Resort hat, das Markenrecht, so ein Produkt so zu nennen und so aussehen zu lassen, wo man solchen Missbräuchen einen Riegel vorschieben könnte. So gerne ich das Ganze komplett freilassen würde, ich glaube, das ist zu gefährlich. Und ich bin sehr gespannt, wie das sich bei euch entwickelt. Und ihr könnt es dagegen nichts machen, wenn jemand ein Bier mit konventionellen Wirtschaftspraktiken und Plantagenmate machen würde.
Uwe, ich muss ein bisschen höflich widersprechen. Also ich glaube, dass es halt auch es ist halt vielleicht auch eine Sache wo sich das Denken einfach verändern muss. Also es ist sicherlich so aus kaufmännischer Sicht erstmal der Gedanke, der sich als erster aufdrängt, so da wird mir was weggenommen oder so. Da gibt es halt eine begrenzte Menge an mir Markt und wenn alle sich da ein Stück Kuchen abschneiden, dann ist irgendwann für mich nur noch ein ganz kleines Stück Kuchen dann da. Wo bleibt denn da mein Platz? Die Sache, dass sich durch Teilen Sachen vermehren und vergrößern oder sowas, das ist halt eigentlich eine Erfahrung, die wir schon immer irgendwie gemacht haben. Also wenn wir halt irgendwie die schlimmsten Urheberrechtsextremisten, die halt irgendwie dabei der Firma Disney zum Beispiel sitzen, die haben natürlich angefangen, indem sie irgendwas piratenmäßig geklaut haben und weiterverwertet haben. Also die Mickey Maus, die halt jetzt irgendwie das Ding ist, wo weltweit halt Urheberrecht mit durchgesetzt wird und jedes Mal, wenn die Mickey Maus gemeinfrei werden würde, dann wird in Amerika zufällig irgendwie das Urheberrecht, die Schutzfristen irgendwie verlängert. Die ist halt auch geklaut von einem sozusagen Buster Keaton-Film, der halt kurz vorher erschienen ist, wo es halt eine ähnliche Geschichte wie im ersten Mickey-Maus-Film gab, Steamboat Willie. Das war eine Parodie auf einen Buster Keaton-Film, der ein paar Monate vorher halt gelaufen ist. Also die haben halt schon etwas genommen, was in der Kultur halt da war, das weiterverbreitet und dann was Neues geschaffen. Und am Schluss war mehr da und nicht weniger. Also es ist nicht so, dass dann irgendwas diesem Buster Keaton geklaut wurde und unsere Kultur ärmer geworden ist, sondern ja, es ist tatsächlich bereichert worden. Ich glaube, wir können irgendwie diesen ganzen Effekt, den das da alles, also es ist letztendlich, dieses ganze Geteile ist so schwer zu berechnen wie die Sandkörner in so einem Sandsturm. Und ja, es kann sein, dass dann irgendwann ein böser Mensch alles wegnimmt und monopolisiert und für Fabrizio bleibt dann gar nichts mehr da. Es kann aber auch sein, dass etwas Wunderbares, Neues, Größeres entsteht.
Ich wollte auch keinesfalls kurz darauf antworten, mich gegen das Teilen aussprechen. Im Gegenteil, wir haben ja einen sehr ähnlichen Ansatz und verbinden uns da sehr häufig. Sondern ich wollte mich dafür aussprechen, über mögliche Missbrauchsmöglichkeiten früh nachzudenken und sich zu überlegen, was man dagegen macht. Ich glaube nach wie vor sehr daran, dass das Teilen von Wissen und Erfahrungen und Kontakten letztlich für alle gut ist. Absolut klar, aber Missbrauch ist möglich. Wir hatten zwei solche Fälle und da muss man sich aus meiner Sicht vorbereiten, um darauf gerüstet zu sein.
Ich bin ja auch eher in der Richtung von Uwe, glaube ich, mein Gedanken. Erst, aber auch bei dir, Joel, die ersten Erfahrungen mit mir sind sehr gut. Wir gewinnen doch etwas mit der Lizenz. Und bei der Zusammenarbeit, auch in dem Verkauf von der Marke, kommen etwas jetzt in Anfang dabei. Es gibt eine Perspektive, wo mehr Leute das machen, dass sie etwas bekommen würden. Um den Schutz was zu machen, ich brauche noch, ich wünsche mir, dass bei mir in meiner Website oder das geklärt wird, was heißt ein CC-License. Im Moment, ich arbeite eine Änderung in der Website, wenn da, wo die Rezeptur ist, dass ich davor sage, kennt ihr die CC-License? Weißt ihr? Wisst ihr, was ihr da macht? Nicht, also ist schon, sind mehrere Brauer hier schon reingekommen mit ihrer Lizenz gedruckte. Und das genau zu klären, ihr dürftet das nicht kommerziell benutzen. Und von Brasilien oder von Belgien rufen sie der Thorsten oder von Deutschland oder von anderen Städten und fragen, wie mache ich dies, wie mache ich das? Damit die Leute erst aufgeklärt werden, so wie ein kleiner Klick, ja, habe ich gelesen, ich weiß, worum es geht hier. Ich glaube, das muss ich mir ein bisschen meine eigene Schutz machen. Aber rechtsformal kann ich das nicht. Ich habe mit der Leute von New Thinking gesprochen, sagen, Rezeptur ist nicht CC-lizenzbar. Er hat keine Rechtskraft, dass ich versuche, das auf den Schiene zu gehen. Es gibt aber die Kraft von der Gemeinde dann, von der Blogger. Und wenn ich das genau bei uns, bei dem Internet erfinde, wissen wir schon, worum es geht. Aber ich glaube, für die Brauergemeinde und für die Getränkehersteller muss ich da ein bisschen mehr detaillieren gehen und mich selbst dann schützen. Und nicht sofort was du gerade machst, so wie bei dir Open Source, dass Rezeptur ganz vorne ist, ist genau, was ich mache im Moment. Aber ich glaube, ich werde so eine Schleife dazwischen legen und das genau sagen, was geht man ran, wenn man jetzt hier damit arbeitet.
Was letztendlich aber auch die Idee hinter CC ist, also dass du nicht, es ist ja nicht irgendwie, hier, ich schenke dir alles und da ist mein Kühlschrank, bedien dich, sondern es soll halt einfach nur in einfach verständlicher Sprache vorher vorgeschaltet werden, hier, das ist der Deal. Das kannst du damit machen, ohne mich zu fragen.
Mhm. Mhm. Ja, also das, was Fabrizio gerade gesagt hat, ist schon ganz wichtig. Also diese Getränke, die wir jetzt hier trinken, haben irgendwas auch mit so einer ja, Gemeinde-Community zu tun. Und von daher passt da das nicht dazu, dass da jemand sagt, ja, ich mache das jetzt alles ganz billig und mit irgendwie Industriemate und so. Also das wird, glaube ich, dann in der Community nicht unbedingt angenommen. Oder?
Ich habe keine Ahnung. Ich sehe das halt irgendwie. Wir müssen irgendwie nochmal diesen wirklich absurden Coca-Cola-Werbespot für Latin Biorhythm Mate in Japan und so, müssen wir nochmal verlinken. Das ist wirklich unglaublich. Die Leute spielen da am Strand und
ja, vielleicht findet den jemand aus dem Chat. Also ich habe den jetzt nicht auf die Schnelle
war gefunden. Auch auf Hacker Brause verlinkt.
Achso, ja, dann gucken wir nochmal.
Genau.
Aber ist wegen YouTube weg.
Achso, echt?
Leider.
Oh, okay. Naja, gut, aber das macht ja nichts. Also
finde man
ja Mittel und Wege.
Ja, nee, also die Leute spielen am Strand und tanzen und essen wahnsinnige Mengen an Fleisch.
Nichts damit zu tun.
Genau, und das ist halt alles überhaupt gar kein Problem, weil man trinkt Mate, dann wird man automatisch dünner. So.
Ja, aber ich glaube, der Ansatz war eher, dass wenn man in dem Fall zum Beispiel von mir etwas Billiges machen würde und andere und gar nicht, und vielleicht wie wir das von der Gemeinde benutzt, dass die Coca-Cola das macht, dort ist ganz klar, jeder weiß, wenn man trinkt Coca-Cola, was man sich reinlässt.
Ja.
Da weiß man nicht. Aber hier die Bewusstsein in Deutschland für solche Getränke ist schon was ganz anderes, ein ganz anderes Niveau.
Da neige ich meinen Kopf zur Seite und erinnere daran, dass wir nach 11 Jahren den Marktanteil von 1 Promille haben. Unsere Reichweite ist in den Medien und auch, was ihr Gemeinde nennt, hoffentlich höher. Und das ist auch eine Grundlage, warum ich glaube, dass wir das Risiko eingehen können, das Bierrezept wirklich komplett freizulassen, weil das durch die Beteiligten, bei uns kollektiv genannt, getragen wird. Aber es bleibt ein Risiko. Und ich mache das unter anderem deswegen, um zu zeigen, dass das Rezept zwar eine wichtige Grundlage ist, aber dass das Entscheidende eigentlich eher die Arbeitsweise ist. Mhm. Aber dennoch, was wir uns gerne wünschen, dass wirklich die gesamte deutsche Bevölkerung weiß, was Open Source ist und auch eine andere Arbeitsweise zu schätzen weiß. Ich glaube, da sind wir noch einige Jahre davon entfernt.
Ja, das ist schon richtig. Aber ich denke, es geht in die Richtung. Und das mit dem 1 Promille, das kannst du nicht wirklich so gegenrechnen. Weil halt Coca-Cola, ja, das ist halt so ein Getränk, das wird dir überall aufgedrängt. Und das ist, eigentlich hat das ja auch keinen richtigen Geschmack mehr. Also das ja, das ist so ein Default-Getränk. Ja, das erinnert irgendwie auch so an, weiß ich nicht, so an Flughäfen oder sonst was. Also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht das, was man wirklich bewusst trinkt. Und das ist ja schon beim Bier ganz anders. Ich meine, da gibt es auch so Massenprodukte wie Becks und so, aber es gibt viele Leute, die dann schon mal sagen, also ich trinke doch lieber hier so ein
Bockbier.
Ja,
eben. Den hätte ich gern dabei gehabt, den Andreas hier heute.
Ja, das hat sich nicht ergeben. Ich würde aber mit Andreas gern nochmal extra podcasten, mal so richtig über das Brauen und wie es eigentlich geht. Das kommt noch.
Also ich spiele mal Anwalt der bösen Seite. Ihr mit eurem schönen Internet und Kram, das ist ja alles ganz nett, hat ja auch eine Medienresonanz und so weiter, kann man nicht wegdiskutieren. Aber hey, der Markt wird von uns beherrscht, von uns bösen Großen. Und was ihr da alles macht, das ist nett, das geht in die richtige Richtung, aber das wird erst in 30 Jahren, wird uns das erst jucken. Denn unsere Produkte von Becks und Coke, die werden gekauft. Wir haben 95% Marktabdeckung. Der Markt gibt uns recht. Wir sind eigentlich diejenigen, die sagen, wo es lang geht.
Ich glaube, du hast recht darauf, aber in diesem Fall, dass die mir eine Innovation ist und keiner das kennt, das juckt anders bei denen. Und sie können jetzt darauf springen und sagen, wir nehmen einfach die Erfahrung, machen wir das nach und bringen großes Stil raus. Da werde ich glaube, könnte sie auch etwas Schaden hinzufügen. Würde mir wünschen, wenn das nicht fair behandelt würde.
Ja, und ich würde auch Uwe da nochmal widersprechen. Wir sind im Zeitalter des Netzes. Da ist, also 30 Jahre ist da einfach zu lang. Also da würde ich sagen, geht alles viel schneller. Also wir haben schon so eine Beschleunigung.
Auf eine Art und Weise hast du ja recht. Also es ist, wenn man sich das alles anguckt, dann leben wir halt irgendwie in einer Welt, in der alles schrecklich ist und Coca-Cola und Becks halt alles irgendwie beherrschen und das wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Mhm. Da kann man halt drauf gucken und depressiv werden. Man kann aber auch halt irgendwie sehen, dass man da die Keimform des Neuen halt irgendwie in dem entdeckt, was gerade an spannenden Sachen an den Rändern passiert. Mhm. Und das ist eher das, was mir dann Hoffnung macht dafür, dass es vielleicht irgendwann auch mal anders sein würde. Mhm. Aber das ist im Moment einfach ein bisschen Kampf gegen Windmühlen mit Zucker, Wasser, Kohlensäure ist. Das weiß ich auch.
Aber es macht natürlich auch wahnsinnig Spaß.
Ja, also total.
Uns allen hier im Raum. Mhm. Wenn wir jetzt bei irgendeinem Big Player säßen, ich glaube, dann würden wir ja nicht schmunzeln, sondern dann hätten wir wirklich lange Gesichter.
Ja, glaube auch. Und ich glaube, das macht sich auch bemerkbar. Ich kann das natürlich jetzt nicht allgemein statistisch sehen, aber ich bin ja auch in so einem Schwulenclub aktiv, wo eben auch Getränke verkauft werden. Und erstmal ist die Vielfalt ungeheuer gestiegen und man sieht, dass so die Standardgetränke beim Verkauf, das geht zurück. Also gerade bei Becks, also das wird deutlich weniger verkauft, auch weil das Angebot größer geworden ist, das hängt natürlich auch damit zusammen, aber man merkt das. Also es gibt eine Tendenz allgemein dahin, vielleicht nochmal was anderes zu trinken als das Standardgetränk.
Für mich ist halt wirklich das Spannende nicht daran, also ich meine, außer, dass ich gerne mal irgendwie was anderes trinke oder sowas, aber das, was Uwe macht, was Fabrizio machen, halt irgendwie so ein bisschen Stachel im Fleisch dieser herkömmlichen Wirtschaft zu sein und zu sagen, wir können uns auch mal die Frage stellen, ob es nicht anders geht, das ist einfach total wichtig. Und wenn das dann halt noch irgendwie in Form von einer Flasche mit einem Getränk irgendwie daherkommt, dann bin ich da auch d'accord. Aber eigentlich geht es um den Diskurs. Ja. Mal die Frage zu stellen, wie wollen wir es denn eigentlich haben in der Zukunft?
Ja, genau. Naja, es geht schon darum, die Gesellschaft und die Welt zu verändern. Aber man muss das eben auf vielfältige Weise machen. Und hier ist halt gerade ein sehr, sehr guter Ansatz. Ja, weil es eben, ja, viele Gründe gibt, dass man halt bei Getränken was anderes haben will.
Man könnte auch sagen, die Wirtschaft hacken.
Ja, klar.
Verbiegen, umschreiben, neu programmieren.
Neue Wirtschaft, ganz klar. Und das ist eben eine Wirtschaft mit mehr Fairness, mit Tauschen und so, klar. Also ein ganz anderer Ansatz von Wirtschaft jenseits von Planwirtschaft und Kapitalismus, eben nochmal was anderes. Also,
und tatsächlich ist es keine neue Wirtschaft, sondern etwas, was
es schon immer gab.
Was genau immer schon auf der Alm, in der Almende irgendwie praktiziert wurde oder im Urwald bei den Indianern, wo was rumgereicht wurde.
Zurück auf die Alm. Ja, rumreichen. Das ist der nächste Punkt, Fabrizio. Du hast da so Sachen stehen. Was ist das eigentlich? Das eine sieht irgendwie so aus wie Gras. Also ich meine jetzt grünes Gras, also Gras auf der Wiese.
Das ist Spirulina. Das ist das gesundeste Nahrung der Welt. Mhm. Das kommt, ist ein Alge, die eigentlich von Vulkanen kommen. Das sind reiche Minerale, sind von der einigen Vegetal, so die B12 hat. Das ist sehr reiche Nahrung, braucht man nur so weniger davon zu essen und hat man fast seinen Tagessatz. Sehr gerne in Hefeformrause aus Pil verkauft. Dann
wird ich dick, wenn ich davon viel esse, oder?
Nee, man braucht nichts essen. Dafür nimmt man das so abnehmen. Wenn man man fasst, isst man das, aber Spilen. Und ich habe das sonnengetrocknet in Eurovide in India, das schon crunchy ist und etwas anderes schmeckt.
Ja, schmeckt so ein bisschen wie Knabberzeug.
Und normalerweise ist nur ein Pil. Und der ist schon ganz lecker und hat so wirklich fast alles, was man braucht.
Mal, wie es
ist unglaublich.
Die ganze Spirulina. Welt kann euch jetzt knurpsen hören.
Ja, das gehört ja dazu. Ist ja,
aber ich kann nicht sehen. Gibt es etwas Schönes? Spirulina make you greener. Now schaut auf mich, Uwe. Man kriegt eine grüne Zunge.
Ja, gut. Das ist wieder ein Störsäuchel. Ja.
Und das andere, was hier ist, ist Kakaobohnen.
Ah.
Wir haben so vor der Hacker-Gemeinde immer die Notwendigkeit, wach zu bleiben. Und das ist eine praktische Lösung, dass man in der Tasche trägt. Isst man 2, 3, braucht man nichts zu trinken und ist man wieder wach. Das ist eigentlich was, worauf Schokolade gemacht ist.
Das schmeckt mir sogar. Ich habe noch nie eine rohe Kakaobohne gegessen.
Und der ist wirklich wilde Kakao aus Bali. Ein Freund pflückt und bringt das hier und schmeckt ein bisschen das Fruchtfleisch und die Haut.
Diese Schale, soll man die abmachen?
Braucht man nicht, kann man. Ich habe auch geschält da. Aber diese Schale ist besonders, weil das noch ein bisschen die Fruchtfleisch drauf ist. Kann man lutschen sogar. Und das Ähnliche wie bei der Matte, die wir haben, wild gepflückt und...
Ja, es erinnert entfernt an Schokolade.
Und das sind so, wenn man jetzt gerade nicht die Zeit hat zum Essen, nabelt man ein bisschen davon, kann man so sie sättigen.
Dabei. Ja, das werde ich gleich mal notieren. Wo kriegt man sowas her normalerweise?
Bei Mittermarkt in Berlin. Wir sind die einzigen Deutschen, die Spirulina Crunchy hat. Das ist wirklich der Fall. Wir importieren selbst aus Indien. Und aber in guten Naturshop sehr wenig. Und besser über das Internet wirklich googeln und gibt es naturelle ein paar Online-Shops.
Und diese Kakaobohnen? Auch sonst irgendwie?
Ich kriege von meinen Freunden, die hierher bringt. Und das kriegt man so, ich weiß in der Kolowitzer Markt, in manche gute Bioläden sollte das haben. Aber ich weiß nicht, ob jemand wild hat. Und das ist wirklich ein Tipp. So, es gibt auch die Orai-Brause, dass man gerne so in der Tasche haben kann, dass man ohne Wasser Münze werden kann. Aber die Kakaobohne ist auch eine sehr praktische Sache. Legt man in die Tasche, ist man unterwegs mit dem Fahrrad oder braucht etwas, ist ein bisschen müde, isst man zwei, drei und sieht man wach.
Aha. Ja. Wieder was gehört. Ich dachte, das seien Cola-Bohnen, aber
darauf
weil die darf man, glaube ich, nicht so ohne weiteres essen.
Ich möchte das gerne dahin gehen, Cola-Nuss zu kaufen, aber ich spreche mit Uwe dabei, genau. Aber
Cola-Nuss.
Das müssen wir in anderer Zeit dann reden.
Da weiß ich auch nicht, wie das wirkt. Ich glaube, das sollte man nicht roh verzehren.
Interessant ist, dass die Cola-Nuss, soweit ich weiß, kommt das aus Afrika, aber auch hat genau wie Mati so eine Gemeindefunktion da. Das war auch etwas Spirituelles am Anfang.
Ne, ist ja ein Rauschmittel, glaube ich auch, ne? Kenne mich gar nicht so aus.
Ich glaube ja. Ja.
Das ist ganz komisch, wenn man sagt Rauschmittel, sagt man für Coca auch, ne? Die Coca-Mate, die Coca ist verboten hier. Ich bete, dass Mate nicht der Fall ist, weil es konnte genau der Mate sein. Es sind auch Blätter, die dort gekaut und getrunken werden.
Ja, ja.
Und nur eine hatte gesagt, der ist verboten und der Mate Gott sei Dank nicht. Aber.
Naja,
wer Coca macht die Grenze?
Coca-Cola kommt ja von Kokain. Naja, weil halt, also Kokain ist halt echt eine
Kokain ist schon,
problematische aber. Droge, deshalb. Ne?
Aber die Coca-Blätter kann man nicht importieren.
Naja.
Naja, klar, also das ist halt auch dieses, welche Pflanzen sind wie verboten oder so. Da sehen wir halt auch, wie das alles dann zusammenhängt. Das ist nicht.
Ja, klar. Naja, das ist sicherlich
kein. Das Zucker. Ist nicht vom Himmel gefallen, da sind auch irgendwie Wirtschaftsinteressen.
Ja. Ja, sehr gut. Jetzt würde ich ja gerne noch mal einen Schluck Premium-Cola kosten.
Ich habe nur eine Flasche, wo ich schon getrunken habe, wenn du die nehmen magst.
Ja, du scheinst ja gesund zu sein. Premium-Cola.
Sehr aufwendig ist die Sache.
Ich muss sagen, dass ich aus Mate trinke gerne ab und zu jetzt auf ein Premium zugreife. Das ist wirklich halt ein Teil von Lebensqualität auch.
Mich hast du wiederum auf Mate gebracht.
Ja, schmeckt gut. Ja, noch ein ganz anderer Geschmacksstil als das, was man sonst so unter Cola kennt.
Mich würde mal dein persönlicher Koffeingehalt jetzt interessieren nach den ganzen Getränken.
Ja, der ist hoch. Ich merke das, weil ich so ein bisschen nervös bin. Ich habe ja schon mal einen Podcast gemacht über Tee, wo wir auch viele Teesorten probiert haben. Und da habe ich es richtig gemerkt, dass es halt immer, also dass ich halt immer hebeliger wurde und unruhiger. Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Aber man merkt auch was. Obwohl ich vielleicht denke, dass der Zucker auch noch stärker wirkt. Ich denke, das Wachmachende bei solchen Brausen ist ja doch immer erstmal der Zucker.
Und dann setzt das Koffein irgendwann ein.
Setzt ja später ein. Der Körper braucht ja eine ganze Zeit, um das Koffein zur Wirkung zu bringen.
Du kannst es beschleunigen, wenn du koffeinhaltige Getränke länger im Mund bewegst.
Aha.
Über die Schleimhäute dort ist es natürlich schneller mit der Koffeinrezeption.
Sieh an, wusste ich nicht. Ja. Also Kaffee zum Beispiel schüttelt man ja immer sehr schnell runter. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich morgens früh aufstehen muss und es ist abends sehr spät, dann noch einen Kaffee zu trinken, weil es dauert, bis das Koffein halt richtig kickt. Und dann werde ich plötzlich um 7 Uhr wach, obwohl ich gerade erst ins Bett gegangen bin und dann geht das. Also das ist eigentlich ein guter Hack, um halt dann noch wach zu sein. Was sagt der Chat? Da müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Da wurde ich darauf hingewiesen vorhin von jemandem, dass es 500 Jahre Bierreinheitsgebot gibt und gleichzeitig 500 Jahre 2016 der Roman Utopia erschienen ist. Und er meint, da könnte es einen Zusammenhang geben. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube nämlich, dass das Bierreinheitsgebot ja möglicherweise eine gewisse Einschränkung auch darstellte.
So habe ich das auch gehört. Ich bin jetzt echt kein Bierexperte, aber da wäre zum Beispiel Andreas Bock sicherlich ein super Gesprächspartner. Es war halt gedacht, um ja Beimischungen von irgendwelchen psychoaktiven Pflanzen dann halt zu verbieten.
Ja, ja. Und von daher ist der Roman Utopia vielleicht geschrieben worden, bevor sich das Reinheitsgebot durchgesetzt hat.
Also ich bin jetzt auch kein Bierexperte, hab, was ich darüber weiß, von fast nur von unserem Brauer gelernt. Aber der sagt sinngemäß, das Reinheitsgebot ist eigentlich längst kein Argument mehr. Das ist bloß noch so ein Relikt aus vergangenen Tagen. Mhm. Und eine wesentliche Funktion scheint mir zu sein, die Deutschen von ausländischen Brauern abzugrenzen. Da kann der Fabrizio auch was sagen, was er da bei der Mir-Rechtslage für Erfahrung gemacht hat mit dem Brauerbund, je nachdem, wie viel du darüber sagen magst.
Das spricht sogar die Reinheitsgebote?
Ja. Ja,
ich glaube, das Beste wäre mit der Andreas Bock. Ja, ja. Der kennt sich sehr gut aus.
Ja, das machen wir dann noch.
Der, aber mit dem Mir ist ein besonderer Fall, weil das gehört nicht in die Reinheitsgebote-Matte. Und das dürfen wir nicht nennen Bier, das ist klar.
Ja, aber das heißt ja auch Mir. Von daher ist das
daher ist kein Problem, aber auf die erste Etikette haben wir nicht nur Mate, nicht nur Bier. Mhm. Aber das Bier erwähnt war, das dürfen wir auch nicht. Und was ganz komisch ist, dass das nicht so einheitlich in Deutschland ist, sondern wir haben das in den Berliner, ich hoffe, ich kriege keine Ärger hier mit meiner Brauer oder mit der Verband, aber in Berlin etwas lockerer ist, da dürfen wir so eine alkoholhaltige Trunk nennen, der Mir genannt wird. In Bayern dürften wir nicht.
Aber Mir ist doch nicht Bier, warum ist das in Bayern ein Problem?
Als das... weiß nicht, wie die Verbände dort gesehen hat, aber dürfen wir nicht dort so brauen. Und daher in Bayern mischen wir Mate und Bier. Und entsteht ein Bier, der gemischt ist. Und auf der Flasche ist geschrieben, es ist ein Mischgetränke. Obwohl wir Bier eigentlich auf unserer Rezeptur gemeinsam brauen.
Ah ja.
Das ist schon eine interessante Konstellation, das.
Ah, das ist wirklich interessant. Also es ist, also gibt zwei Möglichkeiten, also es gemeinsam zu brauen oder...
Oder ein Mischgetränk, der eigentlich nicht so toll schmeckt.
Ja,
nicht so, dass das tollste Brauer wäre das nicht. Aber wegen der Reinheitsgebote muss man auf der Etikette so schreiben, dass ein Mischgetränk ist. Und so machen auch, klar.
Und an welcher Stelle kommt das zusammen? Also ich meine, du hast ja beim Bierbrauen hast ja die Gerste und so und also du musst ja irgendwann... An welcher Stelle kommt denn nun die Mate dazu?
Wenn man das Bier nach Rezeptur eine Stunde kocht, alles zusammen, ich würde das wirklich an Andreas oder an den Brauer fragen, aber da kommt das alles zusammen rein und dann bleibt eine Stunde da. Und das ist interessant, das ist genau die Zeit, dass unsere Universität, die Beuth-Universität, hat alle unsere Mate und 30 Sorten von Mate untersucht. Und dort haben sie immer eine Stunde gekocht, nach 10 Gramm pro Liter. Und da haben wir, damit wir nicht alles nochmal lernen müssen, haben wir angefangen mit der Erfahrung, eine Stunde mit zusammen kochen. Und danach kommt der Dry Hop, glaube ich so wird genannt, am Ende wegen der Aroma. Und da legen wir eine besondere Art von Mate, die besonders geraucht ist. Und da sind zwei Momente kommen in Mate rein.
Also zusätzlich zum Hopfen, oder?
Am Ende dann. Aber ich muss passen, die genau die
Technik. Man könnte ja den Hopfen weglassen an der Stelle.
Dass ich auch überlege, was könnte man wirklich, weil der Mate ist schon bitter selbst.
Ja, 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 ja. Ich finde die Kombination Hopfen und Mate ist vielleicht ein bisschen zu viel, keine Ahnung.
Unser Brauer macht ein paar Sachen mit Hanf statt Hopfen. Das könnte ja noch eine lustige Idee für Mir sein. Ein Getränk, was nicht nur anregt und leicht betrunken macht, sondern auch noch THC-Wirkstoffe beinhaltet. Dann ist mit Reinheitsgebot aber vorbei.
Ja, wobei Hanf nicht unbedingt THC-Wirkstoffe beinhaltet.
Klar. Der Thorsten, unser Brauer, hat schon Hanfbier gemacht, Aber ich glaube, das genau ist nicht mit der THC.
Ist dann drin. Ohne THC, ja, ja.
Das wäre doch mal nett, oder? Drei Getränke in einem.
Mhm. Ja, aber THC ist halt, das ist halt auch so eine Frage der Dosierung. Naja, gut, kann man alles. Also es ist ja alles offen und man kann gewisse Ideen da ja noch auch realisieren. Ja, ich sehe hier im Pad eigentlich jetzt keine weiteren Punkte. Fabrizio?
Ich glaube, wir haben das Gute so, die ganze, meine Frage gesprochen, was ich mich vielleicht noch wünschen würde, zu sagen, zu mich bedanken bei euch, bei ja. Uwe, besonders die von Hamburg.
Ja, Uwe ist ja extra von Hamburg hergekommen.
Ja, das ist ja um die Ecke mit der Bahn.
Ja, ja. Berlin ist ja ein Vorort von Hamburg. Genau. Ja, das ist interessant. Man kommt von Hamburg abends schlechter nach Berlin als von Berlin nach Hamburg abends. Da gibt es nämlich noch einen späten Zug und der späte Zug fehlt in die andere Richtung. Mhm. Warum das so ist, weiß keiner so genau. Aber man könnte damit verstehen, dass Hamburg die wichtigere Stadt ist. Ja, naja.
Berlin ist größer.
Ja. Ja, ich war jetzt ja auch in Hamburg und in Altona habe ich gesehen, bei so einem, auf so einer Social Media Plattform, dass man empfohlen hat, als Empfehlung, den nächsten Zug nach Berlin zu nehmen. Joel, hast du noch was?
Ich glaube, ich habe alles angebracht, was ich anbringen wollte.
Ja, dann bedanke ich mich bei allen.
Das würde ich auch noch gern tun.
Danke. Ja, danke schön.
Ich bedanke mich auch im Chat. Da waren natürlich Luto und Pni 0 waren sehr eifrig beim Links zusammenstellen. Ich habe die Mickey Maus noch nicht gefunden. Vielleicht kann da jemand noch was in das Pad reinstellen.
Ja, das Beispiel ist aus einem sehr, sehr empfehlenswerten Buch über Free Culture von Lawrence Lessig.
Ach, das Buch. Genau. Stimmt, ist ja ähnlich. Das habe ich sogar gelesen. Ja. Ja, das können wir auch empfehlen und dein Buch empfehlen wir auch. Und ja, dann also vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.